Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir mal Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Pff, dann blas mir doch einen.
Who's in the house? Who's in the house? Meeple-Porn is in the house.
Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück. Es ist Meeple-Porn Donnerstag und wir haben uns hier heute Abend für euch wieder versammelt vor dem Mikrofon um 20.15 Uhr live auf Twitch wie jeden Donnerstag, um euch heute wieder aufs Maul zu geben, beziehungsweise auf die Ohren zu geben. Und dazu habe ich zwei Spießgesellen mitgebracht und zum einen den kennt ihr noch vom letzten Mal halt eben. Hi Phil. Und den anderen, den kennt ihr vielleicht nicht mehr so genau halt eben, weil er ist schon länger verschollen gewesen. Ich weiß, die Leute denken jetzt, geil, Daniel ist wieder da, aber ich muss euch leider enttäuschen halt eben. Ich habe Seldschuk mitgebracht. Chris muss leider heute aussetzen, dem geht's heute nicht so gut. Und das heißt, wir müssen das Pferd heute zu dritt von hinten aufsatteln halt eben so.
Aloha, Leute, aloha. Ja, keine Ahnung. Ich hab heute extrem viel zu erzählen. Vielleicht wird es auch den Leuten auf den Sack gehen, aber ich denke, über so eine USA-Reise kann man bestimmt ein bisschen cooles
Digga,
erzählen.
Du warst so lange weg, Digga. Du musst so ultra viel erlebt haben, Digga. Ich war noch
ja,
nie in
und deswegen,
USA,
ich werde auch, ich werde auch niemals alles chronologisch irgendwie unter einen Hut bekommen, aber ich werde einfach mal, ich habe mir aufgeschrieben, was ich, wo wir alles waren, nochmal Revue passieren lassen, nochmal überlegt, was wir alles erlebt haben. Aber wie gesagt, alles werde ich nicht natürlich nicht erzählen, aber ich werde vieles erzählen. Deswegen schnallt euch auf jeden Fall an, das wird auf jeden Fall eine lange Reise.
Der Phil kann ja mitreden, halt, der ist ja nicht nur wie in Thailand schon gewesen, so wie Chris, und hat anscheinend ja dort einen wesentlich geileren Urlaub erlebt mit Ping-Pong-Bar und allem drum und dran. Und du bist auch schon in den USA gewesen in der Vergangenheit. Phil, wie alt bist du und wie lange ist es her?
Ich bin jetzt 42 und das ist über 10 Jahre her. Das war in dem Jahr, wo Fukushima war. Wann war Fukushima?
2014, weil wir hatten eigentlich ursprünglich 2014?
Nein, ich glaube früher. Nee, früher, oder? 2012?
Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Muss mal jemand googeln. Vielleicht kann der Chat helfen. Auf jeden Fall hatten wir Japan gebucht und auf einmal so 3 Wochen vor 2011.
Meint er aber auch nur wieder, Leute. 3 Wochen. Weißt du, dass ihr Leute, schreibt 2011. Meine ich. So. Also irgendwann. Nicht.
Aber könnte stimmen. Glaube ich, passt. 3 Wochen vor Abflug, Fukushima. Ja, was machen wir jetzt? Japan eher ungemütlich. Haben wir umgebucht und waren dann 3 Wochen Roadtrip, Kalifornien, rüber nach Vegas, Arizona und dann eigentlich so eine geile Rundreise gemacht. War auch geil.
Du mit einem Kumpel oder mit Freundin oder mit wem?
Mit meinem Cousin damals. Mit meinem Cousin war ich unterwegs.
Du warst ja auch, so. Du warst mit wie viel, also bei dir ist ja auch klar, du warst mit deinen Cousins unterwegs, aber mit wie vielen Cousins?
Ich war mit Neffen unterwegs. Das war der Neffe, das ist der Emre gewesen, der auch mit uns auf der BerlinCon vor ein paar Jahren war.
Für die Leute, die auf der BerlinCon vor ein paar Jahren waren, halt, ich weiß, dass du mit Emre unterwegs gewesen bist.
Genau. So, pass mal auf, damit wir jetzt erstmal wieder in normalen Durchlauf sind, mache ich jetzt erstmal kurz die Kommentare durch, okay?
Aber das ist ein bisschen schwierig, also falls ihr euch irgendwie wundert, dass vielleicht ein Kommentar jetzt irgendwie nicht dabei ist, der Chris macht normal die Kommentare, verwaltet die Spotify-Funktion und normalerweise ist es so, der liest die Kommentare ja hier im Podcast vor und veröffentlicht die dann, also es kann sein, dass jetzt irgendwelche noch fehlen, irgendwie, aber einige sind doch da, also kein Garant für...
Es ist ganz weird, ich habe versucht, Chris zu erreichen, Chris ist auf jeden Fall nicht rangegangen, ich gehe jetzt davon aus, dass da noch Kommentare sind, die noch nicht veröffentlicht wurden, deswegen werden jetzt mit den Arbeiten, die wir hier haben. Ich nenne mal die Kommentarsektion heute Lobeshymne an Phil. Würde ich die Kommentarsektion mal nennen. Okay, also pass auf. Dann hauen wir die mal schnell durch, die Kommentare. Dunedain schreibt, mit Phil sind endlich mal richtig gute Spiele im Podcast. Dann schreibt Stewardess, Phil, bester Mann, hat den Podcast alleine umgekrempelt und gibt Chris mal schönen Gegenwind. Lieb ich. Werbung zu lang. Ausrufezeichen. Ja, werden wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten über Werbung. Nicht heute, aber demnächst. Dann Gerike-D schreibt, Phil for President. Ja, ich oute mich. Ich bin eines von den Kellerkindern, den Stinkern von denen, die mit den fettigen Haaren, bleich und mit starrem Blick stundenlang auf ein paar Papptoken glotzen. Nebenbei habt ihr die Göttin der Brettspiele erwähnt, Advanced Squad Leader. Auch ich bin im Sog des wahrscheinlich besten Spiels der Welt gefangen. Phil, Einladung steht. Sag Bescheid, wenn du mal eintauchen willst. Ich führe dich durch das System, ohne dass du eine einzige Regelseite lesen musst. Kann ich nichts dazu sagen.
Nice, geiles Angebot.
Dann, Fatih Erdogan schreibt, ich finde auch, dass Phil die letzten beiden Wochen mal frischen Wind eingeflößt hat. Auch wenn das natürlich nicht jedermanns Geschmack ist, aber sonst hört man ja nichts von den ganzen Titeln. Lustig, dass Chris dem Phil irgendwie hörig zu sein scheint, wie ein Padawan. Jeder findet irgendwann seinen Meister. Da ist bei Chris definitiv Phil. Ansonsten coole Folgen, viel Inhalt und trotzdem unterhaltsam.
Dann ja, vielen Dank für deinen Kommentar. Also nochmal kurz, wir wollen es auch dankbar zeigen. Ne? Vielen Dank für deinen Kommentar.
Ja, wie gesagt.
Aber ich gucke gerade Advanced Squad Leader auf BGG, Digga. Das Ding sieht aus, Alter. Das ist ein Haufen Scheiße, Digga. Alter. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, Digga. Das ist einfach so ein Hexfeld. Und darauf sind wirklich nur Papptoken. Und wenn ihr auf BGG geht und gebt das ein, aufs erste Bild, es ist einfach ein, als hättet einer eine Schubkarre von Token ausgekippt aus der räudigsten Pappe mit der räudigsten Druckqualität. Also es ist wirklich Abfuck, Digga. Aber so, wenn man aber da geil deep eindivet und so, ist es bestimmt ultra fett natürlich.
Dann SDF schreibt, schon erstaunlich, dass Phil so lange durchhält, wie Chris ihn ständig runtermachen will, obwohl er den ganzen Podcast seit 2 Wochen alleine auf seinen Schultern trägt. Ist schon ziemlich rattenmenschartig. Rattenmenschartig, wo war das eigentlich? Haben wir das...
Wir haben eine Podcast-Folge, die heißt Ratte-Maus-Mantel.
Ach, stimmt. Die Kommentare sind gerade extrem wichtig, um hier so etwas wie Impulse reinzukriegen. Ansonsten liegen Chris und Stefan quasi faul und satt rum und finden alles scheiße. Das ist
der Hurensohn, Alter. Wer hat das geschrieben? Lies sofort nochmal den Namen vor.
S-Dave.
S-Dave, du. Ich kriege dich, Alter.
Das ist auf die Dauer schon ziemlich eintönig und selbstreferenziell.
Hui, hui. Ich kriege dich, S-Dave, Digga. Ich bin hinter dir, Alter. Du kannst nirgendwo mehr hingehen, um dich umzudrehen. Ich bin hinter dir, ich schwöre es dir.
War mega nett von den Leuten. Ich fühle mich voll geschmeichelt. Freut mich, wenn meine bescheidene Meinung halbwegs Gehör findet.
Chris, es ist noch nicht abgerissen. Es geht weiter. Nachricht, oh mein Gott, Digga. Nachricht an Phil.
Nachricht an Phil, Digga. Das ist wie Nachricht an Sam. So, weißt du, er ist nicht mehr da, aber es ist ein letzter Nachruf an Phil in den Kommentaren.
Von O. Phoenix. Solltest du es schaffen, weiter über Konfliktsimulationsspiele reden zu dürfen, erzähl mal, mit welchen du einen Nicht-Wargamer überzeugen würdest. Nachricht an Digger. Hast du schon Space Man gesehen? Die Sache mit dem Hundefilm verzeihe ich dir noch immer nicht. Nachricht an Chris, spitzbübisch spreizen Spatzen speziell ihre spitzen Schnäbel. Nachricht an Selcho, keine Ahnung, ich war nicht da. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wurde dein Spielegeschmack durch diesen Podcast beeinflusst? Okay, jetzt kann mal jeder kurz auf die Nachricht eingehen. Phil, mit welchem Game würdest du einen Nicht-Wargamer von Wargames überzeugen?
Ja, ist oft nicht so einfach. Nehmen wir mal an, die Person kommt, sag ich mal, eher aus dem Eurogame-Bereich. Da müssen natürlich Komponenten und so weiter top-notch sein, Artwork muss super sein. Darf vermutlich nicht zu komplex sein, das Thema sollte nicht zu extrem sein, sag ich mal. Oder kontrovers, nennen wir es kontrovers. Ich würde auf jeden Fall mal A Jest of Robin Hood nehmen. Ist letztes Jahr erschienen, GMT Games, eigentlich vom Prinzip her ein Coin Game, bisschen seichter, Robin Hood Thema komplett unverfänglich, Artwork super, Regeln mega eingänglich, Material auch mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Wollte Stefan sogar spielen?
Digga, das habe ich komplett vergessen, Alter. Ich will das unbedingt mal spielen. Wir wollten das mal zocken. Nee, wir haben das nicht gezockt,
Digga. Nehme ich mit.
Ich war irgendwo anders am Zocken, dann irgendwie anders zockte noch irgendwo dann anders irgendwie so. Also ich hatte sich einen Platz weggesneakt, weil ich irgendwie noch am Buffen oder am Owanas am Zocken war, ich weiß es nicht.
Gut möglich. Nee, ist aber ist echt cool. Perfektes Spiel so für Leute, die mit Konfliktsimulationen noch keine Berührungspunkte hatten. Ich würde sonst noch Weimar in die Runde werfen, weil es zwar bei Skellig Games auf Deutsch erschienen ist, Skellig Games und Spielworks, aber im Prinzip mega gutes Card-Driven Game, Skellig-typische Komponenten. Damit kannst du auch nochmal viele Leute abholen, gerade im deutschsprachigen Raum mit dem Connect oder in Deutschland mit dem Connect zur deutschen Geschichte. Aktuell hoch im Kurs bei mir, 1812, Napoleons Fateful March, ist bis jetzt sicher eins der Highlights des Jahres für mich. Und was ich so nice finde, ihr kennt sicher alle noch der Eiserne Thron, wo man so verdeckt seine Befehle hinlegt.
Ja.
Das übernimmt das Spiel, aber auf einem tausendmal geilerem Niveau und auf eine tausendmal geilere Art und hat noch sehr hohe Logistikkomponente drinnen. Apropos Logistik, wir haben es eh schon mal angesprochen, Race to the Rhine ist auch so, wenn man von Eurogames kommt, sicher cooles Einstiegsspiel. Und
Phil, entscheide dich für einen Pick.
Okay,
alles hat mit Geld zu tun. Alles hat, wenn die Leute jetzt anfangen müssen, sich da durchzustöbern und so weiter, entscheide dich für einen Pick.
Dann würde ich sagen, A Jest of Robin Hood, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das auf Deutsch kommt, auch recht groß ist. Bei Uwe Gräber Game Design, die P200-Marke ist geknackt. Und ich glaube, dass ganz nice. Für viele Leute sicher dann auch die Sprachhürde genommen ist. Und du brauchst nur einen Mitspieler. Und du hast eh schon so große Probleme, Leute für Wargames zu interessieren. Deswegen würde ich sagen, A Jest of Robin Hood ist sicher ein stabiler Pick.
Digga, ich würde schon sagen, Alter, so Weimar, Junge, könnte jetzt aus dem FF, könnte ich nicht sagen, wie, also, wir haben gerade eben im Pre-Stream so ein bisschen geredet, ich meine Weimar, Alter, Republik Weimar, Digga, ich habe schon so viele Dokus geguckt, Digga, aber Republik Weimar und den ganzen Krempel, Digga, das würde ich jetzt alles nicht so auf Anhieb zusammenbekommen, ich weiß nicht, wem das noch so geht, lustigerweise ist ja heute ein neuer Papst quasi gewählt worden und Selçuk fragt, hä, wie Papst wird gewählt und das ist auch so ein Allgemeinwissensding, Digga, ich wusste es auch nicht, der Phil, du wusstest das, ne, du weißt, wie der Papst gewählt wird und den ganzen Drumherum
natürlich. So rudimentär weiß ich's.
Genau. Aber Selçuk wusste das auch nicht. Und da muss ich sagen, Digga, ist keine Schande, Digga. Ich wusste das auch bis vor 2 Wochen nicht und habe mir dann irgendwie, ich glaube, bei Mr. Wissen to Go oder so, habe ich mir dann ein Video da reingezogen, wie das alles so vonstatten geht. Weil der Papst, der wechselt ja jetzt nicht immer so mal durch. Bleibt ja immer ultra lange da irgendwie im Amt. Ich glaube, bis er halt irgendwann down geht. So, und dann
bis er stirbt.
Arise quasi ein neuer Pope sozusagen. Aber da können wir ja gleich auch nochmal kurz erklären für die Leute, die euch nicht...
Nee, Stefan, da hätte ich ein gutes Game für dich. Da gibt's jetzt, kommt jetzt...
Lass uns kurz die Struktur behalten, wir sind immer noch bei dem Kommentar kurz.
Halt Verzeihung.
Ja, kein Problem halt eben so. Selçuk, was war die Frage an dich nochmal?
Deine Frage also, kurz nochmal. Hast du Spaceman gesehen?
Nein, Digga, habe ich nicht, aber ich habe gerade geguckt, wo es das gibt und ich sehe, das gibt's bei Netflix und deswegen, aber auch, ich finde auch, keine Ahnung, ihr habt doch auch beide Netflix wahrscheinlich, oder?
Mhm.
Ey, ich finde manchmal, der Algorithmus ist da so im Arsch, ich scroll da rum, es wird mir immer nur die gleiche Pisse halt eben angezeigt. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel Spaceman, gibt's auf Netflix, Digga. Mhm. Ohne Scheiß, ist mir noch nie fucking ist das Ding angezeigt. Was mir richtig fehlt, dass du mal so eine geile, einfach wie so eine Bibliothek, so eine Übersicht halt eben hast, wo einfach alles aufgelistet ist, weißt du, wie eine scheiß Excel-Tabelle und wo auf der rechten Seite dann steht, alles klar, das ist eine Serie und das ist ein Film und daneben ist irgendwie so ein Dingens. Stattdessen kannst du immer nur Actionfilme, Digga. Und dann scrollst du durch, dann kommen so 15 Dinger geführt so und dann fängt das Ding wieder von vorne an oder so, nach dem Motto halt eben so. So richtig gezielt mal suchen oder neue Sachen entdecken oder so ist halt eben.
Aber da ist Amazon Prime noch viel schlimmer. Digga, also Alter, Amazon Prime ist noch viel schlimmer.
Ja, und aber das, Svenja hat halt eben auch, der werden ganz andere Sachen halt eben angezeigt in ihrem Account halt eben als meine. Und ich finde halt eben, da ist der Algorithmus scheiße irgendwie nicht so geil, Alter. Ich möchte nicht, würde ich mich freuen, wenn ich da besseren Zugriff da auf die ganzen Sachen hätte.
Die Frage noch an mich.
Zieh ich mir rein, auf jeden Fall, Digi, Alter.
Von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wurde mein Spielegeschmack durch den Podcast beeinflusst? Mein Spielegeschmack wurde eigentlich so gut wie gar nicht beeinflusst, aber es sind Spiele reingekommen, die für mich extrem viel verändert haben. Also gerade durch War Chest. Und das war Chris sein Pick, den er mir halt ans Herz gelegt hat oder uns ans Herz gelegt hat und worauf ich danach eben erst später aufmerksam geworden bin, sind halt Games, die sind halt unfassbar jetzt. Das ist einfach meine Top 1 in meiner Liste. Das ist richtig crazy. Deswegen, wenn du mich jetzt von der Skala fragen würdest, würde ich sagen, von 1 bis 10 vielleicht 3, mehr aber auch nicht. Ansonsten bin ich da relativ straight immer meiner eigenen Linie entlang gegangen. Aber wie gesagt, da sind Games dazugekommen durch die Jungs, durch Stefan halt sowas wie Spartacus oder sowas. Aber das war auch schon vor dem Podcast. Trotzdem rechne ich Stefan als Spartacus irgendwo an und denke mir.
Aber so hat jeder irgendwelche Games, die irgendwie dem anderen anrechnet. Korrekt. Beispielsweise korrekt. Ich rechne Seljuk Bloodborne Team Manager an. Ich rechne Chris beispielsweise Whistle Mountain an, mit dem der quasi angeschleppt kam, so nach dem Motto und so. Und so hat sich das, glaube ich, schon so ein bisschen vernetzt, dass der eine sich schon mal auch Sachen gesnackt hat, die der andere irgendwie dann irgendwie auch hatte oder irgendwie geil fand und so.
Ich sage einfach nur, die Entwicklung von dir und Chris ist größer gewesen über den Podcast hinweg, dass ihr jetzt zum Beispiel mehr auf Euros gegangen seid, wo ihr vorher euch gar nicht zurechtgefunden habt oder gar nicht gesehen habt. Und bei mir ist es eigentlich, ich habe mich nicht so krass verändert, weißt du, dass du hast jetzt vorher Kampagnenspiele voll gefeiert und kooperative Adventure-Games oder was auch immer und jetzt inzwischen sagst du, Digga, wir machen irgendwie Euros gerade im Moment Bock oder was auch immer.
Und ich meine, Phil kenne ich jetzt auch schon länger, den kennt ihr jetzt nicht so lange, Digga, er hat ja auch den absoluten, also ich will nicht sagen eine Reise, er hat ja quasi einen absoluten Absturz hingelegt quasi, er ist einfach mit dem Rolli über die Klippe, Alter, und aufgeschlagen, Alter, und hat sich die Speichen von dem Rollstuhl direkt ins Auge, haben sich bis an seinen Hinterkopf reingetrieben. Er hat vorher auch normale Spiele gespielt wie ein normaler Mensch so und mittlerweile ist er ja nur noch auf seinem komischen Wargame-Trips und Coin-Games und alles drum und dran. Aber da muss man auch sagen, da kann er auch nicht super viel für. Ich glaube, auch der Dominik hat auch da ein bisschen was mit zu tun, dass er in diese in so ein paar Sachen so mit reingesneakt hat. Und da haben die sich beide aber auch echt nicht gut getan, so, sondern sie sind beide gleichzeitig. Also er saß quasi drin quasi im Rollstuhl und Dominik hat quasi den Rollstuhl nach vorne, wollte noch rechtzeitig loslassen, ist aber gleichzeitig mit runtergestürzt und hat quasi die Speichen von dem anderen Ding im Auge.
Aber Phil, ganz kurz, bevor du gerade gleich rangehst, eine Frage an dich, jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde, gerade auch an Dominik gesehen, mich hat die Entwicklung halt komplett angekotzt, wie die Jungs plötzlich nur noch auf Nase hoch und jetzt spielen wir nur noch unsere Super-Experten-Dinger und wir sind da jetzt voll drin in dem Game und so weiter. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist schon faszinierend. Die Jungs, also gerade Dominik und Julian und die ganze Karlsruher Truppe, die sind zum Beispiel 18xx-mäßig und so weiter, sind die plötzlich voll eingestiegen. Du kommst um die Ecke und erzählst was über Wargames plötzlich. Also es sind schon Rabbit Holes, in die man eintaucht und plötzlich eine Faszination erlebt, dass normale Brettspiele einen nicht mehr so interessant vorkommen.
Ich muss auch der Sache mal eine Chance geben, Digga. Alle
nee, Digga, geh nicht ins Rabbit Hole rein, Alter. Da kommst du nicht raus.
Aber ich will ja auch ein bisschen mal mitreden können. So. Und wenn ich einen Nachmittag meiner Lebenszeit verschwende, halt eben, um mit Dominik und Phil vielleicht mal irgendein 18xx-Game zu spielen, werde der Letzte, bin total gefrustet, mache einen asozialen Post bei Instagram und dann hat die Sache sich erledigt und wir können dann Nagel halt eben reinschlagen.
Phil, jetzt mal rein vom Feeling her, warum?
Ja. Okay, man muss ein bisschen ausholen. Also im Prinzip, Stefan, muss ich das, was du gesagt hast, ein bisschen relativieren. Also es ist ja nicht so, dass ich gar keine Eurogames mehr spiele oder gar keine seichten Games mehr spiele. Gerade mit meiner Partnerin spiele ich extrem viel seichtere Sachen, viel Legeplättchen-Sachen immer noch, einfach weil die keinen Bock auf was anderes hat. Und Eurogames tatsächlich, man, es ist ja so schon die normale Entwicklung, oder sag ich mal, wenn man in dieses Brettspiel-Hobby einsteigt, du guckst mal, was gibt's so, dann checkst du mal Boardgame Geek 100 aus, holst dir dann ein paar Sachen, die gut bewertet sind und so weiter und testest halt einfach mal aus. Ja, du versuchst mal, okay, was ist ein Deckbuilder, was ist ein Worker-Placer und versuchst dich da so ein bisschen durchprobieren und natürlich bist du am Anfang sehr geflasht, weil du davor einfach nicht wusstest, wie viel Potenzial dieses Hobby eigentlich hat. Es ist so, dass ich von meinem Typ her mich nie so wirklich wohl gefühlt habe bei Eurogames, weil ich einfach zu dumm bin für diese ganze Ausrecherei, einfach zu ungeduldig bin, mir da was zu überlegen und das durchzuziehen und keine Ahnung was. Und ja, so die ganzen Ameritrash-Sachen oder Area-Control-Sachen, die fand ich schon immer so ein bisschen geiler. Ja, und jetzt von meinem Background her, ich habe eigentlich Geschichte studiert und fand halt immer schon, auch bei den Eurogames, die Spiele mit historischem Background einfach einen Tick geiler, weil mich das Thema mehr abgeholt hat. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, hey, da gibt's ein ganzes, quasi eine Parallelschiene, ein ganzes Genre, das genau dieses Bedürfnis bedient, so Brettspiele. Und beim Wargame ist auch natürlich ein hoher Area-Control-Aspekt dabei, die aber komplett diese historische Schiene fahren. Und für mich waren Materialien, geile Materialien sind natürlich schon ein Sahnehäubchen, aber so das Thema ist für mich, steht für mich an erster Stelle. Und wenn mich das Thema abholt und das tun geschichtliche Themen mit dem Mechanismus, dass es einfach höchstgradig interaktiv ist, dann war es für mich, ist eigentlich für mich nur logisch, dass ich diese Schiene entlang gegangen bin, weil es komplett alle meine wichtigen Punkte halt komplett triggert und mich mega abholt. Also es klingt vielleicht oft so, dass man sagt, so Eurogames sind alle interessieren mich nicht mehr. Ist jetzt nicht so. Ich bin sicher wesentlich kritischer geworden, was Eurogames anbelangt, weil viele eher die Mechanik in den Vordergrund stellen, das Thema oft sekundär ist und weil sie oft einfach Multiplayer-Solitär sind, dass du halt nebeneinander her spielst. Das ist absolut nicht mein Playstyle. Und ja, und zu dem bei den Wargames, glaube ich, war es eher ich, der so Dominik ein bisschen so in die Richtung geschubst hat. Aber wir haben uns letztens wieder bei Inga in München getroffen und Dominik wollte unbedingt 18xx. Der war, so wie Selchuk schon gesagt hat, war der schon voll auf dem 18xx-Hype. Und ich habe mir so gedacht, und er wollte natürlich eins spielen und natürlich nicht irgendeins, sondern 18-17 mit einem Boardgame Geek Weight Rating von 4,8 oder so. Also so einen richtigen Klopper. Und ich war eher da noch so, boah, 18xx, weiß nicht, schaut so ein bisschen aus wie Age of Steam, das fand ich jetzt schon nicht so geil. Und ja, es geht vielleicht doch wieder ein bisschen mehr so in diese Eurogame-Richtung, kein Glück, viel Rechnen und so weiter, war sehr skeptisch. Und dann haben wir dieses Ding, war mal über eine Stunde Regelerklärung. Und Dominik kann mega gut Regeln erklären, wissen wir. Und dann haben wir dieses Ding 8 Stunden lang gezockt. Und meine Skepsis, muss ich sagen, hat sich komplett in Null aufgelöst, weil es einfach eines der geilsten Spielerlebnisse war, die ich je hatte. Und ich muss gestehen, Dominik hat mich in dieses 18xx Rabbit Hole quasi, es hat so eine Hand herausgestreckt, um Hilfe gebeten, nur um sie dann zu packen und mich in das Rabbit Hole zu ziehen. Und ich bin jetzt ganz tief angegangen. Ja, genau so war es. Genau so kannst du es dir vorstellen. Und ich stecke jetzt so tief drin und ich habe schon wieder, boah, so viele Spieler sind am Postweg zu mir. Aber es ist einfach mich hat selten ein Spielsystem so krass geflasht wie 18xx. Es ist unbeschreiblich. Also was da abgeht, die Regeln super easy, eigentlich super wenige Regeln, gerade so sage ich mal so die Midway-Dinger. Aber die Möglichkeiten, es ist voll Sandboxy. Du hast hier so viel Werkzeuge, mit denen du so viel geilen Scheiß anstellen kannst und höchst interaktiv, kann ultra fies sein. So was das Streckenbuilding, du kannst dem anderen so in die Parade fahren, du kannst den anderen komplett abrippen und den komplett aus dem Spiel nehmen. Ist zwar ein bisschen Rechnerei, nicht so schlimm.
Vielleicht halt mal so ganz kurz, mich dann nochmal kurz zu unterbrechen, halt den Gedanken einfach kurz fest. Im Chat kommt nochmal, gerade vielleicht für die Zuhörer im Podcast auch interessant. Vielleicht kann Film nochmal sagen, was genau 18x ist im Vergleich zu normalen Games, normal in Anführungszeichen so. Weißt du, was ich meine so?
Weil es ist jetzt kein abnormales Game. Also im Prinzip ist es relativ euromäßig, Weil ein großer Teil geht einfach um Schienenausbau. Du baust dein Schienennetz auf und versuchst, verschiedene Städte mit deinen Zügen zu erreichen. Also kennt man aus tausend anderen Spielen.
Und das ist in allen 18XX-Teilen, ist das so, das ist immer Eisenbahnbau, ja? Immer.
Ist immer Eisenbahnbau. Es gibt mittlerweile ein Sci-Fi-Spiel, das heißt 21 Moon, da baust du halt Schienen am Mond. Aber im Prinzip ist es immer Streckenbau und Aktien. Ja, versuchen, diese möglichst gewinnbringend zu erreichen. Dann ist es aber so, und das hebt das Ganze so ein bisschen ab, diese Zugfirmen, die gehören nicht dir. Diese Zugfirmen existieren und du kaufst dir Anteile daran. Das heißt, du hast bestimmte Shares und wenn du den Großteil der Anteile in der Firma hältst, dann bist du quasi der Präsident der Firma und kannst deren Geschicke bestimmen. Nicht Zug um Zug. Kannst deren Geschicke bestimmen und gewinnen tut die Person, die am Ende die meiste Kohle in seiner Tasche hat. Das heißt, du schickst deine Züge herum, versuchst möglichst viel Kohle zu machen und kannst dich dann entweder entscheiden, hey, zahle ich jetzt dieses Geld aus an alle Anteilseigner, also dann krieg vielleicht ich 50%, Selçuk kriegt 20%, du kriegst 30%, also jeder kriegt dadurch Siegpunkte, oder behalte ich das Geld in der Company, weil ich weiß, oh shit, ich brauche die Kohle, weil meine Züge, die werden bald mal kaputt und ich brauche mir neue, muss mir neue Züge kaufen. Gleichzeitig, wenn du Dividenden ausbezahlst, dann steigt die Reputation dieser Firma. Das heißt, sie wird immer wertvoller, was am Ende nochmal massig Siegpunkte bringt. Gell? Aber du kannst halt nicht immer ausbezahlen. Wenn du nichts ausbezahlst, sinkt die Reputation wieder. Und im Endeffekt, was halt zum Beispiel geil ist, so ein richtiger Assi-Move ist, hey, du machst diese Firma komplett kaputt, bereicherst dich extrem daran. Und dann auf einmal, weil die anderen es nicht gecheckt haben, verkaufst du alle deine Anteile und irgendjemand muss mit dieser komplett kaputten, maroden Firma dann herumhantieren. Also solche Moves kannst du da machen. Also es ist viel so Aktienhandel mit Schienenbau oder Trackbuilding. Das klingt jetzt mal nicht nach viel, aber die Möglichkeiten, die sich in dem Spiel ergeben, sind einfach abartig geil und du hast so viele cineastische und epische Momente. Jede Partie bleibt dir im Hinterkopf, wenn du die gespielt hast, weil so viel krasser Scheiß einfach passiert. Ich konnte es vorher nicht glauben. Ich habe mir gedacht, oh, was 18XX, boah, keine Ahnung, wer spielt das? Klingt jetzt alles nicht so geil. Und mittlerweile kann ich es vollkommen nachvollziehen. Ich verstehe auch, dass das so eine riesen Fangemeinde hat. In der Serie, die eigentlich alle auf denselben Regeln beruht, gibt es mittlerweile fast 300 Titel plus Erweiterungen halt. Es ist halt einfach krass, was da abgeht. Und ist wirklich geil.
Bin geflasht. Okay. Vielen Dank für den Ausflug, Digga, für die Aufklärung. Auch für mich persönlich bin ich jetzt so ein bisschen schlauer da an der Stelle.
Okay, wir haben noch theoretisch noch zwei Kommentare. Einer davon bezieht sich aber irgendein Thema. Das kann ich leider jetzt nicht zuordnen. Deswegen lasse ich den jetzt mal aus. Es geht einfach nur an Chris und über seine Aussage. Also werde ich die mal auslassen. Das letzte ist von Trampolin Glubschsack. Kommen aus Österreich auch mal vernünftige Typen oder wirklich nur Hitler und Phil? Chris schießt ja auch oft drüber, aber der darf das. Der Bruder leistet mit seinem linken und veganen Lebensstil einen so riesigen Beitrag für alle, dass sich das um Längen wieder ausgleicht. PS, hab mal geschaut, ob ich mir ein Wargame ziehen kann. Puh, sehen die alle trocken aus.
Ja, aber jetzt hast du auf jeden Fall Trampolin-Glubsch-Auge, jetzt hast du auf jeden Fall mal ein paar einige Picks nochmal gehört, so, die dir nochmal näher auf jeden Fall angucken kannst, wenn du dir überlegen willst, Wargame einzusteigen.
So, damit werden wir kommentarmäßig erstmal fertig.
Ja, vielen Dank für die Kommentare, Leute. Schreibt gerne wieder welche unter diese Folge.
Dann haben wir danke auch von mir. Es ging runter wie Öl, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal kurz anfangen, eine Weltreise zu machen, beziehungsweise eine Reise in die USA, Leute. Ich, wie gesagt, ich werde das chronologisch nicht mehr perfekt hinbekommen. Deswegen werde ich jetzt einfach die Notizen, die ich mir gemacht habe, versuchen, irgendwo in Geschichte umzuwandeln. Also. Okay, fangen wir jetzt an.
Also grundsätzlich, ihr wart an mehreren Spots, erstmal so ein Überblick, so allgemein.
Der große Überblick war, den habe ich aber auch schon ein paar Podcasts davor erzählt, unser großes Ziel war, am Ende bei WrestleMania anzukommen, WrestleMania Wrestling, und das ist das Super Bowl des Wrestlings und da wollten wir einfach feiern und das Event erleben.
In welcher Stadt
aber ist das? Das war in Las Vegas.
In Las Vegas. Also euer genau. Endziel war Las Vegas und von Las Vegas wolltet ihr wieder nach Hause fliegen dann.
Korrekt, sozusagen.
Ja,
okay. Aber bis dahin haben wir uns gedacht, dann machen wir eine kleine Rundreise, landen in San Francisco. Von dort aus gehen wir nach Los Angeles und von Los Angeles gehen wir dann nach Las Vegas und von dort aus geht es dann halt wieder nach Hause. So. Also das heißt, Flieger geht los, wir steigen da ein, 12 Stunden Flug, Direktflug, keine Haltegeschichten oder sowas, direkt nach San Francisco.
Von wo aus? Frankfurt oder was?
Von Frankfurt, ja. Mhm. Der Flug, 12 Stunden waren ungefähr 4 Filme für mich in dem Fall, 4 bis 5 Filme. Nebenbei ein bisschen pissen gehen und jede Stunde gab es irgendwas zum Snacken. Also da muss man echt sagen, die Airline hat sich da echt Mühe gegeben. Aber es war halt schweinekalt im Flieger. Es war die ganze Zeit irgendwo die Klima an, beziehungsweise in der Luft war es natürlich minus 50 Grad und trotzdem wurde die Lüftung irgendwie angemacht und es war echt krank kalt. Und da habe ich mir schon gedacht, Alter, ich muss mir auf jeden Fall für den Rückflug irgendwo einen Hoodie besorgen und mir eine Kapuze aufsetzen, weil ich halt das nicht mehr aus, so, ne? Und gelandet in San Francisco, rausgekommen und haben uns gedacht, okay, also wir müssen zu unserem...
War direkt warm oder wie stelle ich mir das
da
vor?
Da war direkt plus 20 Grad auf jeden Fall. Okay. Irgendwas um die 20 Grad. Okay. Und wir dann eben rausgekommen und haben gesagt, okay, wir müssen ja zu unserem Leihwagen beziehungsweise Mietwagen typen. Und der war ungefähr so 300 Meter, 300, 400 Meter Luftlinie entfernt. Das Problem war nur, zwischendrin war halt der Highway. Wir konnten halt nicht rüberlaufen. Es ging nicht. Und wir denken uns, scheiße, alles klar. Taxi genommen, eingestiegen, rübergefahren, mit dem Taxifahrer noch ein bisschen gelabert und danach waren wir drüben, haben unseren Mietwagen halt bekommen. Ich konnte mir irgendeinen auswählen.
Was habt ihr für eine Karre gehabt?
Einen Nissan Rogue hatten wir. Das ist fährt hier, glaube ich, nicht rum. Es ist halt so ein Mittelklasse-SUV. Und hatte aber Apple CarPlay mit drin und so weiter, deswegen habe ich mir auch den genommen. Also ich konnte mehrere wählen, aber der hat mir irgendwie am besten gefallen. Deswegen, das war auch der erste, an dem wir vorbeigelaufen sind, habe ich gleich gesagt, der passt, den nehmen wir. Alles klar. Und dann ging es auf die Straße und auf der Straße habe ich erstmal nicht so viel vom Verkehr gemerkt. Also
wegen Straßen, der Karre sehe ich aber gar nicht, Alter.
Straßenverkehrsregeln in den USA nochmal eine ganz andere Liga, aber dazu komme ich später. Und wir sind dann im Hotel angekommen und ich musste dann halt irgendwie die Karre in diese, die hatten so eine Tiefgarage und diese Tiefgarage hatte, kein Scheiß, eine Breite, ich hatte an beiden Spiegeln, konntest du einen Finger durchstecken. Und ich habe zu meinem Neffen da schon gesagt, ich werde die Karre da jetzt reinfahren und werde sie in unserem Aufenthalt, wir hatten 4 Tage in San Francisco, ich werde diese Karre da nicht mehr rausholen, bis wir wieder wegfahren, weil ich habe keinen Bock drauf, die Karre jetzt hier irgendwo anzudotzen und dann ist die Kacke los. So, alles klar. Karre reingefahren, alles cool, eingecheckt, wir hatten zwei Sterne-Apartment beziehungsweise halt ein Zimmer und es war trotzdem nice. Also es war wirklich nice. 2 Sterne in den USA, muss man sagen, tut's. Wir sind dann, die nächsten Dinger waren dann 3 und 4 Sterne, aber trotzdem bei 2 Sternen, ich war schon voll zufrieden, alles cool. Ja, und dann sage ich so, okay, alles klar, nochmal kurz aufs Klo. Und dann siehst du so, erster Kulturschock, Digga, die haben keine Klobürste. Die haben da keine Klobürsten. Hä? Und was passiert, wenn du die Scheiße da reinscheißt, Alter, und du hast dann eine Bremsspur? Was willst du machen?
Ja.
Und das Wasser steht fast bis zu deinem Arschloch hoch. Dauerhaft. Das heißt, eine Wurst rein und dein Arsch ist nass so.
Aber dann, wenn das Wasser so hoch ist, dann die Wurst fällt doch dann ins Wasser, schwimmt und kommt gar nicht erst in Kontakt mit der
beziehungsweise mit dem Porzellan, oder? Es entsteht nicht dieser krasse Reibungspunkt, sage ich mal.
Ja.
Sehr smart. Und wenn du spülst in den USA, Alter, das Ding spült runter, da denkst du dir, da hockt einer unten drunter mit so einem fetten Staubsauger und saugt dir alles durch. So. Alles klar, funktioniert. Cool, alles easy. Nochmal rausgegangen, bisschen rumgelaufen, nochmal Kleinigkeit gegessen und wieder nach Hause. Und dann war auch der Tag eigentlich schon rum, weil wir haben versucht, den Jetlag sozusagen zu übergehen, indem wir den Tag durchgemacht haben. Und dann war der erste Tag und wir sind direkt an diesem Tag in San Francisco. Wir hatten insgesamt 4 Tage dort.
Wie viel Zeitunterschied ist denn da so? Also wenn
zu hier waren ungefähr 9 Stunden, glaube ich, oder so.
Bist du 9 Stunden früher dann? Also bist du rückwärts, in der Zeit zurückgereist?
Korrekt.
Du bist in der Zeit zurückgereist, okay.
Ja, müsste so sein. Ja, in der Zeit zurückgereist müsste sein. Mhm. Oder vorgereist? Ich weiß
nicht. Entweder war es in der Zukunft oder in der Vergangenheit.
Eins auf jeden Fall. Ja. 4 Tage San Francisco. Erster Tag, wir gehen raus. Wir haben direkt am ersten Tag dort 20 Kilometer abgerissen. Laufen.
Zu Fuß, Digga, krank.
Zu Fuß. Ich mit meinen Chucks unterwegs, mit meinen Converse. Und San Francisco, musst du dir vorstellen, da gibt es Steigungen, die gehen bis zu 30 Grad oder höher.
Ja, ist ja beide.
Die Steigungen und die
Linien da bekannt, die
Trams. Krank. Also da geht's krank. Und das läufst du jetzt 20 Kilometer am Stück die ganze Zeit hoch, runter, links, rechts, hoch, runter. Wir unterwegs gewesen. Irgendwann mal habe ich gemerkt, meine Füße sind tot. Beide meine kleinen Zehen hatten so dicke Blasen, das hatte ich in meinem Leben noch nie. Ich bin nur noch rumgelaufen. Am ersten Tag. Und ich habe am nächsten Tag zu meinem Neffen gesagt, ich muss mir hier Schuhe kaufen. Ich muss mir neue Schuhe kaufen, Alter. Ich kann nicht mehr laufen. Ich bin wie so ein Rentner gewesen, der halt mit seinem Gehstock da durch die Gegend gelaufen ist. Heißt, erstmal Schuhe gekauft. Hab mir Nikes gezogen, hab mir gedacht, das wird cool. Die sehen ganz gut aus und gleichzeitig sind die, glaube ich, besser vom Laufen her. Hat nichts gebracht. Ich muss mir gleich am nächsten Tag nochmal neue Schuhe kaufen.
Krank.
Ich habe direkt an 2 Tagen 2-mal Schuhe gekauft. Aber bei meinem letzten Schuh war es dann wirklich ein Laufschuh. Das heißt, du hast dann so eine Membran außenrum, dass du halt nicht mehr Reibungspunkte hast. Und dann war ich gerettet. Dann konnte ich endlich laufen.
Sehen halt ultra scheiße aus jetzt, aber egal.
Sehen halt, ja, ich habe die mir in die Sporterscheinung
gepackt. Schön die orthopädischen Schuhe.
sozusagen. Aber es ging auf jeden Fall klar, ab jetzt kann ich laufen. Alles klar, wir sind auf jeden Fall unterwegs, haben hier und da ein bisschen was erkundet. Und irgendwann mal sind wir halt in der Straße abgebogen. Wir haben uns gar keine Gedanken gemacht. Wir sind einfach gelaufen und irgendwie haben wir gemerkt, hier sind nur Obdachlose und Junkies unterwegs. Und wir hatten 2 Kilometer auf dieser Straße entlang zu laufen. Und wirklich, kein Scheiß, um uns herum sind nur Junkies, Obdachlose und Leute, die mit sich selber reden. Und die ganze Zeit denkst du dir,
war's halt eben komplett
und krank. Du läufst da rum, Alter, mit deiner Sonnenbrille auf und ich, also du hast da nicht reingepasst auf jeden Fall. Ist aber nichts passiert, alles war cool. Da muss ich auch wirklich über die USA hinweg sagen, wir hatten keinerlei Stress, alles war easy. Okay, also haben wir so ein bisschen die Stadt erkundet. Wir waren in Chinatown, richtig coole Gegend in San Francisco, muss ich sagen. Das ist halt wirklich, du fühlst dich halt wirklich wie in einer, ich war ja noch nie in China, aber ich kann mir gut vorstellen, wie so der Flair ist, so wenn du da durch die Gegend läufst, weil der offene Markt, überall schreien sie rum, überall gibt's offenes Essen, jeder ist am Essen, jeder ist am Einkaufen, ist immer crowdy, irgendwie ein geiles Gefühl gewesen und Chinatown auf jeden Fall ein geiles Eck gewesen, dass wir da irgendwie uns da bewegt haben und gleichzeitig waren wir gefühlt, also 30% waren Leute, die keine Chinesen oder generell halt Asiaten, sag ich mal, waren. So, weißt du, was ich meine?
Ist also, der Chinatown, also das richtige China, ist das so ein San Francisco-Ding auch? Oder gibt es auch Chinatown in
LA, Chinatown in Chinatowns in Washington in verschiedenen Städten. San Francisco ist aber meines Wissens das erste Chinatown, glaube ich, in den USA gewesen.
Das heißt, unser Chinatown, das wir mal zocken, das spielt auch in San Francisco eigentlich, oder was?
Nee, ich glaube, unser Chinatown ist in New York, glaube ich.
Oder
New
York. Okay.
Ich bin mir gar nicht sicher. Unser Chinatown. Ja, auf jeden Fall, Chinatown, ein cooles Erlebnis gewesen, aber wir haben da schon was gegessen gehabt, deswegen haben wir da jetzt auch nichts mehr geholt gehabt. Dann waren wir in San Francisco bei den Painted Ladies, heißen sie. Sagt es euch was?
Nee.
Nö, das sind, noch nie gehört.
Das ist die Häuserkette. Kennt ihr noch die Serie Full House?
Ja.
Und da gab es die richtig letzte geil. Szene, wo die Kamera so nach oben geht und die hocken so beim Picknick da. Und sind am Picknick so miteinander rumflaxen und so weiter. Und dann fahren die so nach oben und dann siehst du im Hintergrund diese Painted Ladies, das sind diese Häuser, die dort sind. Und da sind wir einfach hingegangen und weil wir sind sowieso gestern unterwegs gewesen, sind da hingegangen und haben uns das einfach angeschaut. Mega nice Gegend, auch so voll ikonisch, weil du halt genau weißt, hier an diesem Rasen haben die diese Szene gedreht, Alter, die von dieser ikonischen Serie. War auf jeden Fall cool. Dann irgendwie weitergelaufen, an dem Pier entlang gelaufen und dann sind wir irgendwie in Pier 39 gelandet. Und Pier 39 ist halt so ein wie so eine Art Hafeneinkaufspassage, die halt komplett Eskalation ist, Alter. Das ist so geil gemacht. Du findest da einfach alles. Du hast da einen Weihnachtsshop, dann hast du da einen Hotdog-Laden, dann hast du da drüben einen Magier-Shop, dann hast du auf der anderen Seite plötzlich einen Sportladen mit verschiedenen NBA- und Zeugsachen. Dann gehst du irgendwie nach rechts und du hast plötzlich einen Arcade-Automaten-Shop. Also du findest da alles Mögliche vollgeballt in diesem kleinen,
komplett krankes
Konsum, in dieser kleinen Hafen-Einkaufspassage. Super, super nice, total familienfreundlich, alles richtig einladend. Und du bist da nur unterwegs und denkst dir, wo soll ich hinschauen? Riesiges Karussell aufgebaut und Kinder sind am Kreischen und am Rumtollen und so. Also richtig nices Feeling gehabt dort.
Ja, und dann ist Pier, ganz kurz, ja, ist Pier 39 da auch das, wo am Pier diese ganzen Seehunde und so herumliegen?
Das ist genau in der Zentrale von Pier 39. Die Seehunde, ja, siehst du sozusagen am, die haben wir auch gesehen, die sind sozusagen da am Chillen. Und wenn du da einmal drumherum läufst, dann bist du plötzlich in dieser Einkaufspassage drin. Also war ja, eigentlich für
die
uns
Einkaufspassage hatten wir nicht super gesehen. Super nice.
Ja, und Scheiße. dann ging es halt so weit, dass wir dann halt unser Alcatraz Night Tour hatten und dann ging es nach Alcatraz rüber. Wir also in dieses Boot eingestiegen und sind rübergefahren. Da war es eigentlich noch relativ hell. Alcatraz angekommen und dann hieß es auch direkt, wenn ihr wollt, könnt ihr entweder ins Auto reinsteigen, da war da so ein kleiner, so eine kleine Transportkarre, die halt einen hochgefahren hat, oder ihr könnt halt hochlaufen. Ja klar, du läufst einfach hoch, ist ja easy. Alles klar, laufen.
Wie Clint Eastwood runtergelaufen ist, lauft ihr quasi hoch oder was?
Ich hab's grad schon Pre-Stream gesagt. Mein Neffe, das erste, was er gesagt hat über Alcatraz, voll krass, dass Clint Eastwood hier rausgekommen ist. Auf jeden Fall, Alcatraz angekommen, dann hast du so ein Ding bekommen, Kopfhörer und einen Guide sozusagen aufs Ohr bekommen. Konntest du auch auf Deutsch nehmen, ist richtig cool gewesen. Und dann kannst du dich da frei bewegen. Du hast da keinen Führer, der dir irgendwie sagt, so hier geht's entlang und hier musst du das machen, sondern du kannst dich da mit dem Guide komplett selber bewegen. Und dann hast du da die komplette Story von den ganzen Zellentrakten gehört, die ganzen Insights von den verschiedenen Zellenarten und die ganzen Korridore wurden auch irgendwie nach Straßennamen irgendwie da benannt. Die Michigan Alley oder was auch immer, dann war das halt der Zellentrakt 1B oder was auch immer. Und dann hast du da halt diese ganzen krassen Geschichten gehört und natürlich hast du auch über den Ausbruch was mitbekommen, weil da haben sie dann auch diese Zellen nachgestellt oder beziehungsweise eben nachpräpariert, wo halt diese drei Insassen waren, die da aus Alcatraz ausgebrochen sind. Und die haben ja von sich selber diese Wachsfiguren oder diese Dinger gemacht halt, damit sie wie so Dummies da liegen und so tun, als würden sie schlafen. Und,
waren das die originalen Wachsfiguren oder waren das so nachgebastelt?
Ich glaube nicht, die waren, glaube ich, nachgebastelt. Ich glaube, in der Wut, wo die Wärter das mitbekommen haben, haben die Dinger wahrscheinlich zerpflückt, Alter. Alcatraz irgendwann mal dann abends gewesen und es war dann noch geiler, also wirklich immer geiler, umso dunkler es wurde, umso atmosphärischer wurde es auch natürlich, aber umso, also diese Ehrfurcht auch von dem Ganzen wurde auch immer krasser irgendwie.
Konnte man das auch so wirklich so spüren, konnte man sich so vorstellen irgendwie, wenn es so dunkel wurde?
Also es gab,
dass, dass du da bist und du bist da einfach eingesperrt in diesem Loch, wirklich einfach komplett.
Also es gab in dieser ganzen Voice-Tour dann auch den Part mit der Isolationszelle. Und die konntest du dann auch betreten. Und da hat dann halt der Häftling auch erzählt, wenn er sich da hier drin befand, hat er einfach die Augen zugemacht, auch wenn die Zelle schon so dunkel war. Also er hat ja nichts gesehen, aber er hat die Augen einfach zugemacht und er hat sich frei gefühlt. Er konnte irgendwie fliegen und so. Und es hat einfach Gänsehaut. Du stehst in dieser Zelle drin, der Typ erzählt dir was ins Ohr und du denkst dir in dem Moment, what the fuck, Alter, das ist einfach absolut, absolut crazy.
Ich war ja schon hier auf Robben Island, Alter, der Gefängnisinsel von Nelson Mandela, Digga, in seiner Zelle drin, Digga. Das ist auch komplett krank, Alter.
Nach den neuesten News hat man ja mitbekommen, dass Trump Alcatraz wieder eröffnen will. Keine Ahnung. Die Rumors sind auf jeden Fall unterwegs. Ja, Alcatraz war auf jeden Fall eine wirklich, wirklich krasse Tour und kann ich wirklich jedem empfehlen, der nach San Francisco geht. Ob wir auf jeden Fall die Night Tour buchen. Ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich habe auch von anderen gehört, dass die Night Tour wirklich das Nonplusultra ist, weil du da auch, glaube ich, die meiste Zeit hast, die du dann dort verbringen kannst und es hat sich wirklich gelohnt. Jede Stunde hat sich da gelohnt, es war einfach nur geil. Und dann, haben wir uns am letzten Tag, bevor wir von San Francisco weg sind, haben wir uns natürlich Richtung Golden Gate Bridge gemacht. Und da kommt jetzt eine krasse Geschichte auf uns zu.
Ja, wir sind allgemein mal zu Golden Gate Bridge mal so ein paar Überlegungen. So eine Brücke hat ja auch immer so eine Haltbarkeit, so, ne? Bis sie irgendwann komplett durch ist. Und diese riesige, geisteskranke Brücke, muss die nicht einfach schon seit mindestens 50 Jahren so eine Dauerbaustelle eigentlich sein, oder?
Also meines Wissens nach werden, glaube ich, all diese Dinge, wie man sagt ja auch, nicht die Freiheitsstatue, der Eiffelturm wird ja auch jedes dritte oder vierte oder fünfte Jahr wird es ja komplett noch, wird neu bestrichen. Weil die das ja aus einem beschissenen Stahl gemacht haben, der ja nicht rostbeständig ist. Die haben das Ding ja nicht nochmal runtergebaut und nochmal neu hochgezogen, sondern die tun das sozusagen die ganze Zeit neu beschichten. Also da gehen jedes dritte oder vierte, ich weiß
ja,
nicht,
wie viele auch, Millionen darauf gehen. Aber auch der Asphalt gehen. Und so alles drum und dran und unten.
Also wie gesagt.
Du kannst ja nicht nur einmal neu streichen und dann wird's besser. Da kommen ja auch irgendwelche Risse in so riesig. Das ist ja ein geisteskrankes Bauwerk, muss das ja auch sein, Alter. Ja. Oder also, wo du nur denkst, heilige Scheiße, das haben die Menschen so ingenieurskunstmäßig ohne Computer alles errechnet und gebaut.
Es ist riesig und du bist noch nicht mal drauf und du denkst dir, wie riesig ist das Ding und wie majestätisch steht das Ding da. Auf jeden Fall, wir kommen da an, mit dem Uber hingefahren, ausgestiegen. By the way, Uber, absolut geiles Verkehrsmittel, auch in den USA. Es ist wirklich mega, auch kostengünstig, geht auf jeden Fall klar. Wir auf jeden Fall ausgestiegen und sind da an so einer kleinen runden Reling gewesen, sind dort angekommen und haben direkt die Golden Gate Bridge natürlich gesehen, haben gesagt, komm, mach mal hier mal kurz ein Foto so. Und unsere Standardstrategie war immer wenn wir Leute gesehen haben, die sich gegenseitig fotografiert haben, haben wir immer gesagt, macht ein Foto von uns, dann machen wir ein Foto von euch. Weil dann sind beide drauf, weißt du? Und dann haben wir ein Pärchen gesehen, wie halt der Dude gerade seine Freundin fotografiert. Und dann haben wir halt gesagt, ey, habt ihr Bock, mach mal ein Foto von uns und wir machen es eben für euch. Und die so, ja klar, coole Sache. Und wir haben gemerkt, das sind auch Touris gewesen. Ich denke mal, das waren Balkaner oder sowas. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie, also auf jeden Fall balkanisch war. Und dann haben die halt ein Foto von uns gemacht, wir haben ein Foto von denen gemacht. Damit hat es sich erstmal erledigt, ne? Wir dann weiter nach vorne gelaufen und wollten dann halt noch näher ran. Und dann gab es dann halt eine Stelle, das war sozusagen mit die naheste Stelle, damit du dort richtig coole Fotos machen kannst. Haben da ein paar Fotos gemacht, haben uns dann hingestellt, haben das noch ein bisschen genossen, den Ausblick, und haben gesagt, okay, dann holen wir jetzt ein Uber und fahren wieder zurück, gehen noch was essen, alles easy. Ich mein Handy rausgepackt, bin schon mal am Uber gucken und wir laufen so Richtung Straße. Und plötzlich sehe ich, wie mein Neffe gerade von dem gleichen Typen abgefangen wurde und angeschwätzt wird. Und ich weiß nicht, um was es geht. Ich denke mal, dass der irgendwas wissen will, weil ich ja gesehen habe, dass er selber Touri ist. Und dann kommt mein Neffe zu mir und ich sage zu ihm, was geht, was wollt ihr haben? Und dann sagt er, ich soll ein Video von ihm drehen. Und hat sein Handy in der Hand. Und ich sage, okay. Sagt er, er macht seiner Freundin jetzt einen Heiratsantrag. Und du sollst auch ein Video von ihm drehen und das kannst du ihm dann schicken. Das heißt, wir sollen beide, ich soll inkognito eins drehen, damit sie es nicht gleich merkt, und mein Neffe soll so tun, als würde ein Foto von denen schießen. Und plötzlich sind wir in einem Heiratsantrag verwickelt.
Heilige Scheiße.
Junge. Und wir laufen wieder zurück. Und ich gehe so leicht an meinem Neffen vorbei und sneak mich so ein bisschen auf die Seite und mache schon mal meine Kamera an. Mein Neffe ist auch am Film. Und dann, er sagt halt so, ey, das sind die Jungs, kurz noch ein Foto machen. Und sie, alles klar. Und sie umarmen sich und dann machen ein Foto. Und plötzlich geht er in die Knie, Alter, und macht ihren Heiratsantrag. Und das Mädchen rastet komplett aus, Alter. Ist komplett am Lachen, Weinen, alles zusammen. Und wir so, fuck, Alter, ist das krass einfach. Es ist einfach crazy, dass du einfach live dabei bist, ne? Und sie natürlich ja gesagt, dann kommen sie zu uns rüber, umarmen uns, danke, dass ihr da wart und so, danke, dass ihr es gemacht habt. Und sie dann zu ihm, hey, waren die involviert die ganze Zeit? Kennst du die von irgendwoher? Und er so, nein, Mann, das waren die uns vorhin fotografiert haben. Coole Jungs. Und dann habe ich gedacht, die ziehe ich jetzt einfach so mit ins Ding rein, so. Mega krass, wir in den Uber reingestiegen und haben uns so überlegt, krass, Alter, wenn die jetzt an ihrem Hochzeitstisch sitzen und die dann sagen, ey, wie war es eigentlich beim Heiratsantrag? Dann werden die sagen, ja, da waren so zwei Dudes Und wir haben das dann halt so durchgezogen. So, weißt du, was ich meine? Du
gehörst ja, ich, so ein bisschen Ehre, gute in die Geschichte, was ich gemacht habe. Ja, korrekt, Alter. Das war so eine Mission einfach gewesen dann in dem Moment wahrscheinlich.
Es war einfach irgendwie Schicksal irgendwo, ne? Ja, das war's dann eigentlich so mit San Francisco. Wir sind dann 600 Kilometer in Richtung Los Angeles gefahren. 600 Kilometer musst du dir vorstellen, in den USA ist einfach nur geradeaus fahren. Also wenn du da eine Kurve fährst, dann bewegst du den Lenker so ungefähr einen Daumen weit und wieder zurück. Also das ist eine Kurve und ansonsten fährst du immer nur geradeaus. 600 Kilometer, let's go durch.
Und wie schnell, du darfst da nicht so schnell fahren. Das haben die auch so 100 km/h nur so, darfst du fahren dann da in so.
Ich habe Waze benutzt, ich habe keinerlei Blitzer gesehen. Ich wurde nicht von der Polizei angehalten oder sowas. Ich bin eigentlich immer so schnell gefahren, wie ich wollte. Also es war eigentlich total.
Ja, was heißt so schnell gefahren wie du? Bist du da geknallt, Alter, mit die Karre? Was das Ding hergeben?
Nein, geknallt. Nein. So schnell nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass so, du konntest vielleicht mal 120 oder 130 auch mal fahren. Da bin ich auch mal mit 160, 170 durch die Gegend gefahren. Also,
Digga, auf dem Highway, Alter. Die ziehen dich sofort aus dem Auto, Alter, und wirst verhaftet.
Wie gesagt,
oder 160 oder 70 da gemessen.
Es war free, einfach durch, easy. Dann sind wir in Los Angeles angekommen und hatten jetzt 7 Tage L.A. Und mir wurde 1000-mal gesagt, L.A., oh nee, glaub mir, das wird dich voll enttäuschen. Ist nicht so geil, wie es sich mal anhört und so weiter. Ich kann jetzt schon sagen, ich hätte noch locker 3, 4, 5 Tage noch mal in L.A. verbringen können.
Ja, war ultra fett L.A.
Und hätte dort noch weitere Sachen erleben können, weil L.A. kannst du einfach so viel machen. So, L.A. angekommen, alles easy, eingecheckt, alles gut gelaufen. Jetzt haben wir erstmal den Weg Richtung Walk of Fame gemacht, weil wir wussten, der ist ungefähr 2 Kilometer von uns entfernt und wir müssen das Auto jetzt nicht gleich mitnehmen. Wir laufen jetzt einfach mal rüber, dann können wir auch was essen gehen und so weiter. Wir also rübergelaufen und haben schon gemerkt, die Sterne gehen schon los. Natürlich, ganz wichtig, auch in LA, wir sind aus dem Hotel raus, Obdachlose und Junkies überall. Gehört einfach dazu.
Mit zum Straßenbild, egal wo, überall oder was halt eben. Ist es quasi wie, schon so ein bisschen so wie bei South Park quasi in der Folge mit den Obdachlosen oder was? So crazy Scheiße.
Ich wurde sogar einmal gefragt nach Change, muss ich ehrlich gestehen. Ja, auf jeden Fall, wir rübergelaufen und haben dann die Stars schon angefangen zu sehen, die ganzen Sterne auf dem Boden und du merkst, okay, wie viele Sterne gibt's eigentlich? Alter, es gibt knapp 3000 Sterne, unter den 3000 Sternen kennst du vielleicht gefühlt 200. Der Rest, jeder Hans und Kunz hat da einen Stern. Also das heißt, du bist die ganze Zeit beim Laufen auf den Boden gucken und denkst dir, kenne ich irgendeinen? Ah, da kenne ich einen. Und dann läufst du wieder an 50 Sternen vorbei und kennst wieder keinen, so, weißt du? Auf jeden Fall da durchgelaufen, haben sie das so ein bisschen erkundet, haben das ein bisschen gesehen und haben dann mittendrin ein Scientology, weil du vorhin schon angesprochen hast, einen Scientology-Laden gesehen, haben uns davor fotografiert. Die an der Rezeption fand es nicht so lustig.
Kamen die direkt raus? Haben die wohl nicht
Nein.
versucht, euch direkt
die hat auf jeden Fall, zu hat auf jeden Fall die hat auf jeden Fall böse geschaut, sage ich mal. Und währenddessen haben wir dann irgendwo so einen Funko-Laden gesehen. Du weißt ja, Funko?
Diese kleinen Scheißfiguren, die Leute sammeln.
Wir gehen in diesen Funko-Laden rein und plötzlich erpuppt sich das Ding wie ein Funko-Museum, Alter. Das Ding war ein... Es hatte eine Fläche von keine Ahnung wie viel, Hunderten von... Oder Tausenden von, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter das waren.
So wie man es hört aus Amerika, dass da alles in tausendfach gigantischen Versionen.
Das war riesig und da gab's alles. Alles, was das Herz begehrt und du konntest überall auch deine Fotos schießen, konntest dich auf den Game of Thrones Drachen stellen, konntest dich dann fotografieren. Also es war krank. Der Funko-Laden in LA ist absolut krank. Dann sind wir plötzlich in so einen Plattenladen auch reingegangen. So richtig Oldschool-Plattenladen, wo du deine Band-Shirts bekommst, deine Platten dir nachgucken kannst. Kannst da Retro-Action-Figuren kaufen. Du kannst da alles Mögliche, aber auf so einem richtig geilen Feeling. So, es ist, die Leute sind so richtig einheimische, gechillte Leute, die einfach sagen, ey, ich hol mir mal eine neue Platte, so. Und die gehen da rein und chillen ihre Base. Draußen diese Klappstühle aufgestellt, weil sie dort auch chillen in ihrer Freizeit. Also, ein Feeling, absolut nice, so, ne? Ja, und dann sind wir unter anderem an den, wie gesagt, chronologisch nicht alles richtig, kennt ihr Superbad? Habt ihr Superbad gesehen?
Ja, mal klar.
Kennt ihr McLovin?
Ja, klar.
So, wir sind an die McLovin-Tankstelle gefahren.
Original oder was, Digga, Alter? Ja.
Wir sind an die McLovin-Tankstelle
gefahren. Aber wie habt ihr das gemacht mit den, ich meine, das sind ja schon so ein paar Spots und so, habt ihr euch dann im Vorfeld auch irgendwie informiert, wo sind ja auch Spots, die jetzt so Kulisse in Filmen auch gewesen sind, natürlich. Extra, da gibt's da bestimmt voll die Guides.
Also nicht, und so weiter nicht und so fort. Spots von den Filmen, aber wir sind auf jeden Fall an Orte gefahren, die wir uns so ein bisschen rausgeguckt haben, wo wir gesagt haben, wenn wir schon mal dort sind, versuchen wir dort auch hinzukommen. Und unter anderem war das die Tankstelle von McLovin. Wir sind da hingekommen, ein riesiges Bild von diesem Ausweis, also wer Superbad noch nicht gesehen hat, das ist ein minderjähriger Junge gewesen, der halt in diesem Film sich einen gefälschten Ausweis gemacht hat, um sich an der Tankstelle Alkohol zu holen für eine Party, die sie schmeißen wollen. Und auf diesem Ausweis ist er aus Hawaii und heißt einfach nur McLovin. Also er hat keinen Vornamen, keinen Nachnamen, sondern er heißt einfach nur McLovin. Und der ist super schlecht gefälscht und er geht in diesen Laden rein und versucht sich halt dort Alkohol zu kaufen und dann passieren halt Dinge. Und wir dann halt dahin und an diesem Schaufenster war riesengroß dieser Ausweis. Natürlich, wenn du schon so viel Publicity hast durch Hollywood, dann nutzt du das aus. Und dann sind wir da rein, haben uns natürlich irgendwas gekauft. Wir haben uns, glaube ich, Eis gekauft oder sowas und haben zu dem Typen gesagt, wie viele Leute kommen hierher nur wegen dieser Szene? Und er sagt, unfassbar viele. Also diese Tankstelle läuft wirklich immens.
Nur weil sie in dieser Szene,
dort gedreht wurde, so super krass. Wir auf jeden Fall da an der Tanke gewesen, haben unser Eis gefressen und dann war am Abend irgendwann das Lakers-Spiel. Haben wir uns ja ein Lakers-Spiel gebucht.
Das war direkt am ersten Abend, als ihr dann da gewesen
seid. Das war der zweite Abend.
Zweiter Abend, okay.
Genau. Und dann haben wir uns das Lakers-Spiel angeschaut, also Basketball und Amerika und wie sie es feiern und das Ganze drumherum. Es ist einfach geil. Also die Parkmöglichkeiten dort sind Katastrophe. Generell Beschilderung in Amerika ist Katastrophe. Aber das Spiel selbst und das Feeling, was du dort hast, absolut nice. Wir hatten auch richtig gute Sitze, obwohl das wusste ich gar nicht, man nennt die oberen Sitze Nosebleeds, weil sie so weit oben sind, dass sie die Nase blutet. Aber so groß ist die Halle nicht, deswegen waren die Nosebleeds in dieser Halle waren komplett nice. Ich habe die Spieler wirklich in Hand, also ungefähr eine Hand groß, habe ich sie erkannt und konnte das Spiel einfach wirklich beobachten. Das war richtig cool. Haben uns das Spiel angeschaut, war auch eine richtig, richtig coole Erfahrung. Jessica Alba und Bruce Springsteen waren vor Ort. Also das heißt, Leute, man hat mit Jessica Alba die gleiche
Bruce Springsteen
die gleiche Luft geatmet, so auf die Art. Geil. Und dann sind wir am nächsten Tag, glaube ich, sind wir an den Santa Monica Pier gegangen. Der ist auch sehr bekannt mit diesem Riesenrad und einfach an diesen Hafen zu gehen und dort halt komplette Touri-Meile. Es war scheiß Wetter vor Ort. Wir sind dort rumgelaufen, haben uns auch irgendwie um die Ecke, haben wir geguckt nach dem Muscle Beach, haben wir den nicht wirklich erkannt. Dieser Muscle Beach ist ja dieser, wo einfach alle oben ohne trainieren.
Die Bodybuilder halt eben
und alle den nur auf
Rollerskates in Tangas durch die Gegend fahren und so.
Muscle Beach ist der Santa Monica Pier. Ich dachte, er wäre immer bei Venice Beach.
Also irgendwie am Santa Monica Pier, haben sie gesagt, gibt's auch ein Muscle Beach, aber auf jeden Fall, wir haben da was gesehen, aber es war nicht der Muscle Beach, also gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich am Venice Beach ist. Santa Monica Pier war eben scheiß Wetter und wir sind ins Auto eingestiegen und sind halt einfach in die entgegengesetzte Richtung gefahren und sind zum Redondo Pier gegangen und da sind wir gezielt hingegangen, weil das wissen viele nicht, unter anderem nicht nur ich, auch mein Neffe, wir haben eine Lieblingsserie. Und zwar ist das OC California. Kennt ihr die?
Mhm. Aber auch, wüsste ich jetzt auch nicht so
ich
genau.
Ich liebe diese Serie.
Also vom Hörensagen.
Ich liebe diese Serie. Und wir sind dahin gefahren, weil es dort nicht OC California ist. Aber dort wurde in einem Diner, wurden da sehr viele Szenen gedreht, weil dieses Diner dort halt ihre Stammkneipe war sozusagen. Und wir sind zu diesem Diner gefahren. Und dort war plötzlich das Wetter mega krass. Super geiler Pier, also wirklich hammer geil und sind dann halt in dieses Diner und haben uns dann halt an diesen ikonischen Platz gesetzt und haben dort was gefressen. War einmaliges Erlebnis für uns natürlich, weil wir halt von dieser Serie so begeistert sind. Deswegen Redondo Pier auf jeden Fall nice gewesen. Und am Abend, das war glaube ich der gleiche Abend, haben wir uns Tickets gebucht für das Vista Theater. Das war ein Retro-Kino. Und das war das geilste Kino, was ich in meinem Leben je gesehen habe.
So wie man sich das so aus den Filmen so vorstellt.
Genau so, wie aus den alten Filmen, komplett auf Retro. 35 mm Band, also wirklich ganz normal Kino. Und wir haben uns Goodfellas angeschaut. Boah, Junge, war das geil. Weißt du, wie viel Beinfreiheit du auf deinem Kinosessel hattest? Du konntest dich mit dem Kopf an die vordere, an den vorderen Platz, also sozusagen auf den Arschplatz setzen, mit dem Kopf. Und du konntest mit den Beinen ausgestreckt sein und du hast immer noch nicht den vorderen Sitznachbar getroffen. So viel Beinfreiheit hattest du pro
was
Sitz.
Was habt ihr euch da gegönnt? Schon was Neues oder war auch Retro-Auswahl an Filmen? So wenn so
Retro-Kino? Es lief jeden Abend nur ein Film, Bruder, das ist ein Retro-Kino. Wir haben uns Goodfellas gegönnt.
Goodfellas hat er, okay.
Heftig, hast du schon gesehen,
den
oder?
Den im Kino, ja, den kenne ich natürlich.
Junge, den im Kino,
aber weißt du? Den in so einem geilen Retro-Kino.
Digga, weißt du, das Krasse war, das Kino war zu 80% voll.
Heftig, da waren auch so Riesentüten mit Original, so Riesenbecher mit allem Zip und Zap gehabt.
Dann also wir haben natürlich viel Mexican Coke getrunken, die kennt man von dort. Mexican Coke, wirklich, wirklich geil. Weil
Mexican
die,
Coke heißt
Mexican das. Coke, die benutzen, glaube ich, Rohrzucker anstatt diesen Standard industriellen Zucker, weil die dort nichts anderes haben. Aber die Coke schmeckt dadurch ein bisschen geiler. Und dann haben wir uns natürlich Popcorn genommen und haben gesagt, könnt ihr auch Butter auf die Popcorn drauf machen, so wie man das so kennt? Und die so, ja klar. Dann geht er hin
und sprüht
da plötzlich so Sprühnebel die ganze Zeit mit Butter drauf, auf die Popcorn drauf, die schon gebuttert sind. Ey, so, ist einfach so geil. Haben wir gefeiert, haben wir natürlich Popcorn gefressen und haben irgendwelches anderes Zeug gefressen, haben uns den Film reingezogen, war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis auf jeden Fall. In diesem Kino, das ist, also, wenn ihr mal eingibt, Vista Theater in Los Angeles und euch die Bilder mal anschaut, dann wisst ihr, wovon ich rede, das ist Retro pur, richtig nice.
Digga, mit Butter eingesprühtes Popcorn, Digga. Ich bin komplett krank. So richtig das Amerikanische, so was man so aus Filmen so kennt, Digga.
Dann ging es natürlich nach Beverly Hills, einfach mal um es gesehen zu haben. Einfach eine komplette Snob-Gegend. Alles wie aus dem Arschloch geleckt. Wirklich alles ist perfekt in dieser Gegend. Überall fahren auch Securities rum um diese Häuser. Vor jedem Haus findest du mindestens 3 Luxusfahrzeuge. Und wenn ich von Luxus rede, rede ich davon, dass auf der Straße der AMG 63 geparkt ist. Aber hinter dem Tor steht wirklich nur Ferrari, Lamborghini, Maserati, alles, was du dir vorstellen kannst. Also eine ganze komplette Nachbarschaft nur mit solchen Häusern. Nichts anderes. Also und das sind noch nicht mal Stars, ne? Das sind wirklich nur reiche Menschen. Das ist wirklich crazy. 2%
der reichsten Amerikaner da wahrscheinlich.
Wirklich crazy.
Heftig.
Ja, aber Beverly Hills, also war jetzt nicht für mich sowas, wo ich sagen würde, boah, krass, da musst du auf jeden Fall hingehen oder so. Ist einfach nur, wenn du genug Zeit hast, gehst du hin. Wir waren im Academy Museum of Motion Pictures. Das ist sozusagen das Oscar-Museum, wo du die ganze Geschichte des Oscars mitbekommst, wo du auch verschiedene Filmrequisiten siehst und verschiedene Macharten, wie Filme generell gemacht werden. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sich das Ganze anzuhören und zu sehen auch und auch die Oscars so nah zu haben. Wir haben auch später in einem anderen Fall auch mal einen echten Oscar in die Hand bekommen. Die Dinger sind echt schwer, Alter, richtig krass. Und war auf jeden Fall auch ein
cooles Oscar Ding. Welchen Oscar habt ihr denn da in der Hand gehabt oder ist das ein Rolling gewesen?
Den Oscar, den wir in der Hand gehabt haben, war einer der Oscars von Titanic. Tatsächlich. Aber den hatten wir nicht in dem Academy of Motion Pictures in der Hand, sondern in dem Warner Bros. Studios hatten wir den in der Hand, weil Titanic hat ja wie viel, glaube ich, 11 oder 12 Oscars bekommen. Irgendwie sowas. Und ja klar, dann kannst du welche abgeben. Und dann hast du sie halt in verschiedene Instituten gegeben, die halt damit was anfangen können, so. Und die haben wahrscheinlich welche abgegeben für, was weiß ich, das beste Bild, den besten Ton, den besten Kameramann, was auch immer. Und dann waren wir bei den Universal Studios. Also, wenn Chris dort gewesen wäre, der hätte abgespritzt bis ins Letzte.
Alles voll mit Star Wars.
Universal Studios ist Das ist so eine Art Freizeitpark plus mit einer Rundfahrt durch die Studios selbst, beziehungsweise mit eben Special Effects und allem möglich, was dir vorgespielt wird. Und da war.
Wie teuer ist da so eine Eintrittskarte?
Die Universal Studios haben uns, glaube ich, pro Person knapp 150 oder 200 gekostet, ich weiß nicht mehr.
Heftig.
150 oder 130, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall, wir haben, glaube ich, knapp $300 haben wir für die Tickets bezahlt insgesamt.
Habt ihr dann so Tagesausflüge gemacht, direkt morgens rein, dann bis abends so?
Da bist du, nee, da bist du auf jeden Fall mindestens deine 6 Stunden oder so unterwegs, ja, würde ich sagen. Und die haben eine komplette Harry Potter World, die haben eine komplette Stadt von Harry Potter gebaut. Das war wirklich Stein. Also die haben da richtig, richtig, richtig Asche rein investiert. Und da kannst du dich da halt frei rumbewegen, kannst da dein Butterbier bestellen. Das Butterbier aus Harry Potter, vielleicht kennst du Stefan, ich weiß es nicht.
Ja, ich kenn's ja.
Das ist aber dort einfach in Slush-Eis gemacht. Das heißt, du hast einfach dein Slush-Eis und es schmeckt dann nach, wie heißt es gleich nochmal?
Kürbis müsste es doch
eigentlich sein. Nee, so hier, diese gemacht, Butterscotch. Dinger hier, die Bonbons. Das schmeckt einfach danach. So einfach ein Slush-Eis nach Butterscotch. So. War richtig geil. Ja, wir sind nicht viel gefahren, weil du hast dort Schlangen bis ins Letzte. Also das heißt, du bist da eigentlich nur rumgelaufen, hast dir das ganze Ding angeschaut und hast dann Nintendo World gesehen. Nintendo World sind wir dann auch eine Sache gefahren, die war aber richtig beschissen. Aber generell, die Aufmachung dort ist absolut crazy. Und die Fahrt durch die die Führung dort, die dort gemacht wird, wird halt wirklich auf pompös gemacht. Das heißt, du kommst dann plötzlich in einem Tunnel an und dann bist du plötzlich in so einem 4D-Mechanismus drin und King Kong springt plötzlich über deinen Wagen drüber und alles rüttelt und du fällst plötzlich eine Schlucht runter und King Kong kämpft nebenbei gegen Dinosaurier. Also richtig crazy gemacht. Dann kommt der weiße Hai um die Ecke und rammt plötzlich gegen deine Karre und auf der anderen Seite fliegt eine LKW um und es fängt auf einmal an, alles zu brennen. Und ich meine wirklich brennen. Also die haben wirklich sehr, sehr viel auf, boah, krass, wie krass das hier ist, gemacht. Also Universal Studios hat sich auf jeden Fall...
Selçuk?
Ja.
Sind die ganzen Attraktionen inbegriffen in dem Preis oder musst du die $150 plus für jeden Ride noch
mal extra zahlen? Du hast kein Priority Pass oder sowas. Du musst dich anstellen. Das heißt, pro Anstellung kannst du mindestens von 1 bis 1,5 Stunden ausgehen, dass du überhaupt irgendwas fahren kannst. Aber du kannst dann auch fahren.
Aber kostet nichts
extra. Das hasse ich an so scheiß dreckigen Vergnügungsparks, Alter, dass du da, dass die davon ausgehen, halt eben, dass es für, oder dass sie das überhaupt jemandem zumuten, der so viel Eintrittsgeld bezahlt, dann musst du einfach weniger Leute in den Park lassen, einfach, als wenn du an allen Attraktionen eine Stunde oder zwei irgendwelche Wartezeiten hast. Also ich finde das einfach unverhältnismäßig, einfach nur richtig asozial.
Das National History Museum, das ist sozusagen, ich nenne es jetzt einfach mal Dinosauriermuseum, absolut crazy. Da waren wir unter anderem auch. Das ist halt nochmal ein anderes Museum. Richtig crazy, also wirklich, also dieses, das ist, da kriegst du Gänsehaut, wenn du diese Knochen siehst. Und das ist ja wirklich komplett gepackt mit allen Dinosauriern, die du dir vorstellen kannst. Dass da so ein T-Rex oder so ein Brachiosaurus dasteht und du denkst dir, what the fuck, wie groß sind diese Viecher eigentlich? Einfach crazy. Ja, für Leute, die sich dafür interessieren, also National History Museum ist ein Must-Have, wenn man was sehen will von früher.
Krass, wer hat das alles geplant? Du oder Emre, die ganzen Ausflüge?
Wir haben sehr viel von hier gebucht, aber auch sehr, sehr viel vor Ort noch ja auf Tagesbasis gemacht.
Ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber das habt ihr euch alles schon rausgesucht oder war irgendwie, ey, guck mal, da gibt's noch irgendwie was Cooles, das könnten wir auch noch machen oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, ja, das National History Museum zum Beispiel haben wir gemacht.
Auf Sponti,
weil wir haben gesagt, das passt noch in unseren Plan rein. Aber zum Beispiel Warner Bros. Studios oder hier Universal Studios haben wir uns vorab gebucht. Mhm. Warner Bros. Studios, kann ich nur sagen, ist ein komplettes Friends und Big Bang Theory Thema. Also du fährst dann natürlich durch die Städte und da werden dir Insights erzählt. Da wird dann erzählt zum Beispiel in dieser Gasse, weil die haben ja wirklich Städte aufgebaut. Du fährst da durch Städte durch, die nicht belebt sind. Das sind alles nur Filmkulissen und die sind nicht echt. Wenn du da reingehst, ist da einfach nichts. Aber diese Städte sind so universell gemacht, dass sie die für jederlei Filme benutzen können. Und die haben sogar die Straßen so gepflastert, dass da Kaugummis auf dem Boden sind oder Zigarettenstümmel oder sowas, dass das alles echt aussieht. Und da hat sie uns dann gesagt, hier um die Ecke zum Beispiel war die Szene von, ich glaube, das war da um die Ecke, war die Szene, glaube ich, von Spider-Man oder sowas, wo er von der Decke runterhängt und er dann von hier Mary Jane dann geküsst wird und sie ihm die Maske dann runterzieht bis zur Nase. Und dann sagt sie halt, wisst ihr, warum die Maske nur bis zur Nase runtergezogen wurde und nicht weiter? Und wir dann, sie hat gesagt, ja, weil die haben dem irgendwie so eine Art Wachs oder irgendwie ein Zeug in die Nase gestopft, weil in Hollywood ist es so, dass wenn die Regentropfen aufnehmen, müssen die Regentropfen irgendwie 5- oder 10-fach so groß sein wie echte Regentropfen, damit die auf Kamera gesehen werden. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hängst du mit dem Kopf nach unten und du kriegst diese Regentropfen ab und die laufen dir in die Nase. Du verreckst ja. Deswegen haben die eben die Nase zugestopft. Und damit man das nicht sieht, wurde die Maske nur bis zur Nase hochgezogen und dann kam halt dieser Kuss so. Ja, Warner Bros. Studios auf jeden Fall auch eine coole Sache gewesen. Natürlich hast du die ganzen Batman-Kostüme gesehen und die Fahrzeuge und alle möglichen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir ins Harry Potter Musical gehen.
Harry Potter Musical. Mal so.
Auf Sponsor. Es wurde ein Harry Potter. Es war nicht die Geschichte, die man schon kennt, sondern von
Harry Potter J.K. Das Kind quasi oder was?
Von J.K. Rowling eine Geschichte, die noch auch von ihr geschrieben wurde. Das heißt Harry Potter and the Cursed Child. Das ist sozusagen das Kind von Harry Potter.
Ja, genau.
Und da sind wir hingegangen und haben uns da hingesetzt und dann ist halt die halt dort angestellt ist zu uns gekommen, hat gesagt, Jungs, wollt ihr bessere Plätze haben? Und wir so, was heißt bessere Plätze? Ja, ihr könnt euch weiter vorne hinsetzen. Passt schon. Dann haben wir uns da plötzlich in die, ich glaube, 5. oder 6. Reihe gesetzt und waren dann voll weit vorne. Einfach für Umme, weil sie gesagt hat, ja, die Leute sind einfach nicht gekommen, deswegen könnt ihr euch da vorsetzen. Easy. War richtig coole Sache. Und ja, das Musical war echt krass. Also, was halt dort aber aufgefallen ist, in Amerika arbeiten Leute für Sachen, wo du dir denkst, warum stellt man nicht einfach ein Schild hin? Da steht einfach einer vorne mit einem Schild in der Hand, da steht drauf, hier bitte nicht essen und trinken. Und der steht da. Und der kriegt dafür Geld, dass er dort steht mit dem Schild in der Hand.
Crazy.
Ja, es ist so.
Aber du musst sagen, das war schon geil, oder was, Harry Potter Musical? Konntest du schon, obwohl der mit trotz die ganzen
Gesangseinlagen
da und so.
Nee, es war nicht meine Gesangseinlage da groß. Es war kein Musical mit Gesang, es war eigentlich ein Theater. Okay. Es war mehr Theater als Musical. Also wirklich, wirklich sehr, sehr cool gemacht so. Und dann war es das eigentlich. Wir haben nur noch das Hollywood-Sign natürlich noch besucht, haben dort kurz noch Foto gemacht und sind dann wieder abgedöst. War nichts Besonderes. Das Hollywood-Sign ist aber echt bemerkenswert, dass du das Hollywood-Sign nirgendwo siehst. Man denkt sich ja immer, das ist so riesig. Das ist gar nicht so riesig. Du musst da wirklich an Spots fahren, damit du das überhaupt siehst. Weil das ja immer so aussieht, als wäre das so
Fernsehen groß. Ich hätte auch gedacht, dass es mega riesig irgendwie ist oder so.
Nein,
das
ist
ein kleines Ranzteil.
Es ist natürlich groß, zum Gegensatz zu dir, ist klar. Aber im Sinne von L.A. siehst du es fast von nirgendwo. Weil es einfach...
Man denkt so vom Fernsehen immer, das thront so
siehst du von überall, halt genau.
So. Ja.
Ist es nicht. Und als Essenstipp für Leute, die keine Veganer sind und in L.A. unterwegs sein wollen und einfach mal den besten Burger in der Stadt, meiner Meinung nach, weil wir haben viele Burger gegessen. Wir haben in der Stadt einen Burger gehabt, der heißt, die Kette heißt For the Win. Die haben Smashed Burger, die sind absolut geisteskrank. Das sind die besten Smashed Burger in der Stadt und wirklich die besten Smashed Burger, die ich je gegessen habe. Das mal nur so.
Wart ihr auch mal In-N-Out Burger?
Boah, Bruder, Alter. Also wie schlecht. In-N-Out
Burger ist halt auch so ein.
Boah, ist der schlecht.
Was?
Boah, ist
Alter,
schlecht.
Das sind so geisteskrank
schlecht. In-N-Out Burger, wir sind rausgekommen und haben uns nur gesagt, okay, das ist einfach McDonald's 1.1. Mehr ist das nicht.
Null.
Ich mein's ernst. Nee,
ist schon geil. Also ich
mein's
geil.
Ernst. Das war kein Scheiß. In-N-Out Burger war eines unserer schlechtesten Burger, die wir dort gegessen haben.
Einer der schlechtesten,
Alter. Meine, nee, ist der schlechteste. Ist nicht, der schlechteste ist nichts außergewöhnlich. Aber ist halt schon so gehört halt so dazu irgendwie.
Ja, aber glaub mir, In-N-Out Burger ist kein guter Burger.
Ja, ich war dort, aber ich fand's voll in Ordnung.
Für dich, für
das
dich
ganze
war er,
Flair, der ganze Vibe.
Ich sag ja, für dich war er gut, weil du
für
dort
primitiv,
weil du dort wahrscheinlich keinen besseren Burger gegessen hast. Aber es gibt zigfach bessere Burger. Und ich rede nicht davon, dass die irgendwelche Avocado-Cremes und irgendwelche super Spezialitäten drin haben, sondern ich rede einfach nur von einem reinen Burger. Und das, da findest du dort um einiges bessere. Also In-N-Out Burger ist einfach nur günstig, aber nicht gut. Glaub mir's. Also für amerikanische Verhältnisse. In Deutschland würden sie sich durchsetzen bis ins Letzte. Aber in Amerika, Bruder, ist es eigentlich Kranz. Okay. Eine Sache noch. Ich habe einen schlechteren Burger gegessen. Das war nämlich der Krusty Burger in den Universal Studios, weil wir waren natürlich dort auch in Springfield drin. Und da konntest du bei Krusty Burger rein, konntest du einen Krusty Burger gönnen. Der war natürlich standardmäßig, so wie man es kennt. So
tiefgefroren.
Ja, so Messe, halt so Messeware-mäßig so. Ja, ja, damit gehen wir an den letzten Punkt, Las Vegas. Und da schließe ich dann auch die Reise ab. In Las Vegas muss ich sagen, war vom Feeling her mit das Angenehmste beim Rumlaufen. Auch wenn man das nicht glaubt. Aber in Las Vegas fühlt man sich nicht so unsicher.
Merkt man denn, dass man direkt so mitten in der Wüste auch ist? Ist das die ganze Zeit so Wüstenklima oder so?
Nein.
Das ist ja mitten in der Wüste.
Nein. In Las Vegas hatten wir Tage, wo wir Jacken anhatten. Wir hatten Tage, wo mir die Fresse weggebrannt ist. Also es gab beides. Es ist auf jeden Fall, je nachdem, wie jetzt halt das Wetter gerade ist. Also in Las Vegas ist es nicht immer so, dass es da einfach immer 35 Grad hat oder sowas. Und so vom Feeling her aber ist es dort so, wenn du da durch die Gegend läufst, du siehst halt immer Menschen. Und in Los Angeles oder in San Francisco ist es halt wirklich so, wenn du da einmal falsch abbiegst, kann es halt passieren, dass du in einer leeren Straße bist und das ist halt irgendwie eine Hood, weißt du? Und klar, wenn da einer kommt und zu mir sagt, Digga, mach die Taschen leer, da werde ich nicht den großen Macker spielen und sagen, was willst du von mir, sondern natürlich mache ich meine Taschen leer, Alter. Ich bin auch nicht hier im Ausland und fange an, mit irgendeinem Stress zu machen, so, ne?
Aber Las Vegas wahrscheinlich eher so, stelle ich mir zumindest so als so reine Geschäftsstadt einfach vor, so, wo nicht Leute so richtig mega krass so angesiedelt sind, oder gibt's da keine Slums oder so eine Scheiße?
Doch. Also, wir waren in so einem Drugstore drin, beziehungsweise in so einer Tankstelle drin, hat gerade einer versucht zu klauen. Und der Typ hat auch gesagt, mach die Taschen leer und kauf einfach was oder verpiss dich von hier. Und draußen haben auch wirklich die Obdachlosen gechillt und, der ist dann auch an mir vorbeigelaufen, der war größer als ich, hatte eine Kapuze auf, hat mich dann übelst gerammt. Ich habe aber nicht drauf reagiert und er hat mich noch angeschaut und ich habe noch zu meinem Neffen gesagt, wenn wir rausgehen, wunder dich nicht, falls es Stress geben sollte, so auf die Art. Aber ist nichts passiert, also war alles easy. Aber sowas ist mir in Las Vegas passiert, obwohl ich mich dort wirklich mit am sichersten gefühlt habe, weil, wie gesagt, du bist dort eigentlich immer nur, wo es crowdy ist. Es ist immer überall irgendwas los und es sind immer Familien unterwegs und es sind immer Menschen unterwegs. Deswegen ist es in Las Vegas einfach vom Feeling her sicher. Wir waren in Las Vegas bei David Blaine. Sagt euch das was?
Ein Zauberer ist das oder was?
Korrekt. Street Magier David Blaine wahrscheinlich mit der berühmteste Zauberer neben David Copperfield und Siegfried und Roy und was man so kennt. Also David Blaine kennt man wirklich, wenn man irgendwas mit Zauberei zu tun hat. Und die Show war einfach nur genial. Wir sind dafür auch in ein Hotel gegangen, um dort uns das anzuschauen. Und es war einfach nur krass und also mega, mega Show. Wir kannten alle Tricks, die er gemacht hat, leider. Aber so wie er es halt vorgetragen hat und so wie er hat andauernd Leute aus den Reihen rausgeholt, die er per Kartenwurf einfach so durch die Gegend geworfen hat. Und er hat den Leuten die Karte zugeworfen, hat zu dem gesagt, werf die Karte irgendwo hin, wohin du willst. Ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich hier irgendwelche Leute eingeschleust habe. Deswegen mach einfach, was ihr wollt. So, werf die Karte einfach hinter dich. Da haben die Karte einfach immer hinter sich geworfen, bis einer sie gefangen hat, gesagt, ich will jetzt aber mal nach vorne gehen. So, war eine krasse Show. David Blaine kann ich auf jeden Fall mega empfehlen. Ja, WrestleMania brauche ich gar nichts groß zu sagen.
War das auch so eine Arena oder
war das in der Football Arena. Also
normalerweise richtig Football gespielt wird. Also
ja, und es waren ich glaube 65.000 Zuschauer da oder sowas.
Krank.
Und wir hatten coolerweise Club Seats. Das heißt, wir hatten einen Bereich.
Kein Nosebleeder diesmal, oder was?
Nee, kein Nosebleeder. Wir hatten Clubseats, das heißt, wir hatten also schönere Sitze, bessere Sitze. Und gleichzeitig hatten wir einen Bereich hinter uns, wenn wir rausgelaufen sind, waren da weniger Menschen als in der normalen Crowd. Das heißt, wir hatten dort dann alles, was du dir vorstellen kannst, mit Essen und Trinken, konntest du dir überall was holen. Und du warst so ein bisschen in so einem, halt in dem Clubbereich, also in dem cooleren Bereich. Und das waren noch nicht einmal die teuersten Plätze. Also es gab noch teurere Plätze. Aber trotzdem, die Clubseats haben sich auf jeden Fall gewohnt, weil du zumindest aufs Klo gekommen bist und es ging eigentlich alles easy voran. Und wir haben natürlich Leute dort gesehen also die Wrestling-Fans sind einfach nur mit die geilste Crowd, die es gibt. Ihr müsst euch vorstellen, es gab einen Tag, wir sind nämlich auch bei Monday Night Raw gewesen, das war die Show nach WrestleMania, also wir waren einen dritten Tag auch wieder bei Wrestling. Da gab es eine Szene, wir sind aus dem Laden raus und sind dann halt Richtung Auto gelaufen und da war eine Rolltreppe und da ist ein Typ die entgegengesetzte Seite von der Rolltreppe hochgelaufen, weil die andere Seite war halt zu überfüllt, da stand schon eine Schlange, weil die Leute sind wirklich, da waren ja zigtausend Leute. Und der ist dann die andere Seite hochgerannt und plötzlich fangen die Leute an, ihn anzufeuern. Aus dem Nichts feuert die Crowd den Typen an, wie er diese Rolltreppe hochrennt. Und dann plötzlich rennt hinter ihm noch so ein kleines Kind hinterher und die rasten voll aus und feuern das Kind an. Und dann hörst du nur, wo das Kind oben ist und alle klatschen, sagen sie, one more time, one more time. Und das Kind geht runter und rennt die Rolltreppen wieder hoch. Einfach so eine Zeitbeschäftigung.
Aber wenn ich mir denke, halt eben, was das eigentlich im Endeffekt für nice Geschichten sind, als wir in Berlin waren, war die im Endeffekt die beste Geschichte, als wir neben dem veganen Dönerstand den Obdachlosen gesehen haben, der vorne seine Eichel quasi in so eine Plastikflasche reingequetscht hat und liegen einfach da neben uns, also neben dem Dönerstand einfach lag, der holt seinen Pimmel raus und steckt ihn in die Flasche rein, um im Liegen zu pissen, Digga, Alter.
Ist so, Alter. Ja, Letztes Thema, was ich noch sagen wollte, war eigentlich das Caesars Palace. Wir waren im Caesars Palace drin, das berühmteste Casino.
Dort. Habt ihr auch was reingeschmissen mal oder was?
Und wir sind reingelaufen und waren dann auch bei Gordon Ramsay in dem Laden drin. Also Gordon Ramsay hat für uns nicht gekocht, aber es gibt dort mehrere Gordon Ramsay.
Aber der hat eine Automatenlinie.
Gordon Ramsay hat halt Restaurants dort und wir haben uns da halt bei Gordon Ramsay was gegönnt, war recht nice, aber nichts, wo ich sagen würde, boah, das war der Überknaller. Und dann sind wir da rumgelaufen und sind plötzlich in eine Einkaufspassage innerhalb von diesem Casino gewesen. Das war größer als die Innenstadt von einer deutschen Großstadt, Alter. Innerhalb von diesem Casino war eine Einkaufspassage, die war so riesig. Das ist unfassbar. Und da findest du alles, was du dir vorstellen kannst an Läden. Also die geben alles dafür, dass du dieses Casino nicht verlässt. Die wollen, dass du da drin lebst. Und aus dieser Einkaufspassage raus sind wir dann in den Casino-Bereich gekommen und Leute, da kann jeder spielen. Also es ist nicht so, dass du sagst, boah, da musst du Schnieke reinkommen mit Smoking und so weiter. Da gibt's keine Selektion, Alter. Da gehst du einfach rein. Die wollen, dass du dort Geld liegen lässt. Wir haben gesagt, weißt du was, komm, wir ziehen uns jeweils $100 ab und jeder verzockt $100, auf was er Bock hat. Und dann verlassen wir den Laden wieder, weil wir haben ja keinen Bock, da jetzt irgendwie groß Geld zu verzocken. Es ging einfach nur darum, dass wir mal gezockt haben. Mhm. Mein Neffe für $100 sich an dem billigsten Blackjack-Tisch gesetzt. Der billigste Blackjack-Tisch war pro Hand $25. Der billigste. Und ich habe dann gesagt, ey, weißt du was, ich gehe an Automaten. Und bin halt an einen Automaten auf ganz...
Was war da so der billigste Spin so?
Auf ganz oldschool habe ich mir natürlich einen Automaten gesucht mit Freispielen. Mhm. Also einen digitalen Automaten.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und habe mich hingesetzt und habe meine $100 reingeschoben. Und der Spin hat mich... Ich will jetzt nicht lügen, keine Ahnung, waren das vielleicht 80 Cent oder ein okay, Dollar oder so. Dollar,
ja, okay, alles klar.
100 Cent. Und ich habe dreimal gedrückt und plötzlich kam ich in die Freispiele. Und habe dann einfach gesagt, okay, Freispiele, easy, nochmal gedrückt, Freispiele laufen lassen. innerhalb von 3-mal drücken hatte ich $422 auf dem Automaten drauf. Und habe mir gesagt, Gott, weißt du was, fuck drauf. Ich bin ja Ex-Automatenspieler. Ich weiß ja, wie es läuft. Scheiß drauf, Digga. Ich gehe da jetzt direkt. Hab direkt das Geld rausgeholt, bin wieder zurück zu meinem Neffen gelaufen, der war noch am Zocken am Blackjack-Tisch und ich sehe schon ich bin halt hinter ihm gekommen und hinter seinem Rücken gestanden. Er wusste nicht, dass ich da bin und ich habe nur gesehen, seine letzten $50 jetzt noch, weil er war schon bei 200 oben und hat sich wieder runtergezockt und dann hat er eben seine letzten $50 all in und hat dann wieder $100 rausbekommen und hat dann gesagt, ich bin raus. Ist rausgegangen, hat sich umgedreht, gesagt, ich habe das Geld wieder raus und ich habe gesagt, ja, $300. Ich habe $300 Gewinn plus gemacht. Ja, dann ist ja cool. Und dann sind wir rausgelaufen, haben uns dann noch ein bisschen aufgehalten in der Stadt. Und ja, Las Vegas auf jeden Fall. Ich glaube, für Junggesellenabschied und so weiter haben wir festgestellt, ist das echt eine coole Stadt. Kann man auf jeden Fall machen. Und das Endresümee, was ich so sagen kann über die Menschen in den USA, es ist entweder 50-50. Das heißt, entweder ist dieser Mensch ein Wichser, oder er ist super nett, aber über die komplette Reise hinweg haben wir wirklich zu 95, wenn nicht sogar 99% nur nice Menschen getroffen, die höflich waren, die sich immer entschuldigt haben, egal wenn sie sich irgendwie gecrossed haben, hast du eine Entschuldigung gehört. Das Servicepersonal war natürlich nett, weil sie Geld verdienen wollten, aber auch die Menschen auf der Straße waren super nett. Ich war in der Tanke, ich wusste nicht, wie ich diese scheiß Zapfhahn aus dem Auto rauskriege, weil meine Kreditkarte hat nicht richtig funktioniert und ich musste eigentlich drin reingehen und eben sagen, wie ich tanken will. Und ich habe aber diesen Zapfhahn nicht rausbekommen und habe halt gedacht, fuck, ich habe vielleicht den falschen Zapfhahn drin. Dann kam ein Typ zu mir her, hat mich bis ins Letzte beraten, wie ich das machen soll, hat sein Auto weggefahren, hat gesagt, geh nochmal an den Zapfhahn, vielleicht geht da deine Kreditkarte, hat mich komplett begleitet. Also durch und durch die Menschen in den USA super, super, super höflich. Und
wie habt ihr das nett mit der Verständigung gemacht? Du auf Türkisch, die auf Englisch stand, da gab es ja keine Probleme. Ja, ich kann Englisch.
Und das Autofahren in den USA ist eine Sache für sich. Also man muss sich wirklich dran gewöhnen, generell plötzlich in einer Interstate zu fahren und 6 Spuren zu haben. Und dann plötzlich heißt es von der rechten auf die linke Spur wechseln in 300 Metern. Und du musst halt 5 Spuren durchkreuzen. Aber die Leute auf der Straße sind halt auch super easy. Keiner hupt dich die ganze Zeit an oder kackt dich an oder sowas. Also alle so super gechillt drauf.
Und hast du auch so Leute mit Knarren rumlaufen sehen, so wie man das so aus Amerika immer hört, dass die da alle bewaffnet sind oder was halt eben? Nein?
Nein. Ich gehe davon aus, dass sie die Knarren unter der Theke hatten. Was ich nur sagen kann, das Leitungswasser in den USA ist Katastrophe. Also wirklich Katastrophe in
San Francisco. Kann man nicht trinken.
Konntest du nicht kein einziges Getränk aus einem McDonald's, also nicht McDonald's, aber aus einem Laden trinken, wo du dir das selber eingeschenkt hast. Konntest du nicht trinken, das geht nicht. Weil das Leitungswasser hat geschmeckt, wie wenn ich zu dir sagen würde, geh ins Freibad und nimm dir mal 0,5er Glas und trink mal 3 Schlücke draus. Da würdest du 3-mal kotzen. Und genauso hat das Leitungswasser in San Francisco geschmeckt. Und es wurde von Stadt zu Stadt besser. In Las Vegas war es das beste Wasser. Aber trotzdem ist das nicht zu vergleichen mit unserem deutschen Wasser. Also das ist geisteskrank gut. Und jetzt kann ich kurz noch zu Phil sagen. Phil, kannst du irgendwas bestätigen beziehungsweise nicht bestätigen, was ich erzählt habe?
Nee, also im Großen und Ganzen so hätte ich das ähnlich wahrgenommen. Also so wie du sagst, hey, die Leute sind eigentlich mega offen, mega nett, mega hilfsbereit. Auch so die Städte. LA fand ich zum Beispiel nicht so geil. Das war mir irgendwie viel zu groß und du brauchst ewig gerade so, es ist halt viel mit dem Auto hin und her gefahren, oder?
Ja, ja, ab Los Angeles sind wir fast nur noch mit dem Auto unterwegs gewesen, damit wir, weil die Reichweiten sind einfach zu krass. Also die Abstände zu den
Dingen. Aber in Las Vegas seid ihr auch mit dem Auto gefahren oder eher mit Taxi und so weiter?
Nee, in Las Vegas sind wir auch mit dem Auto gefahren.
Und L.A.? Weil auch. In L.A., boah, wir sind halt viel mit Public Transport gefahren und das war die Hölle. Du brauchst ewig, bis du irgendwo bist, wenn du mit dem Bus und so herumguckst. Okay. San Francisco fand ich dafür mega geil, aber das lag daran, wir haben da halt so bei Locals gepennt. Ich bin ja so wie Chris in der Hardcore-Punk-Szene groß geworden und habe da mal ein paar Freunde gefragt, hey, kennt ihr irgendwo irgendwen in Kalifornien, San Francisco? Und dann hat er mir einen Kontakt verschrieben und dann bin ich halt vom Flughafen direkt zu denen und habe bei denen so eine Woche auf der Couch gepennt und das war halt mega geil. Es waren die ärgsten Stoner, weil die haben halt, du kennst ja die Häuser in San Francisco, oder? Da hast du eine Wohnung oben und eine Wohnung unten. Ja. Und unten hat der Landlord gewohnt und der Landlord hat aber bei sich unten Weed angebaut. Und sie durften oben wohnen, vergünstigt, indem sie ihm geholfen haben, diese ganzen Weedpflanzen halt zu trimmen und so weiter. Und dann komme ich in diese Bude rein und auf einmal stehen da drei Müllsäcke, 120 Liter Müllsäcke, nur voll mit Weed. Alle natürlich am Stonern. Wir aus Europa natürlich nur gewohnt, hey, so Spliff rauchen mit Tabak und so weiter. Und die halt gleich so, ja, willst du mal rauchen? Wir so, ja, ja, passt schon, passt gut. Komm gerade vom Flug zurück, eh ein bisschen müde. Boah, mich hat so weggebeamt an dem Tag und so ging es halt die nächsten Tage halt so weiter. Vegas fand ich auch ultra nice. Wir haben damals direkt am Strip in so einem Hotel, da haben wir gutes auch. Angebot bekommen.
Also nee, wir waren nicht direkt am Strip, nee, wir waren nicht dort. Ja. Wir waren in einer anderen Partymeile in der Gegend, aber bei uns war es auch, also nachts und Tag, es war immer was los. Es war immer laut.
Ja. Gambled waren wir auch, aber wir waren in Old Vegas zum Spielen, weil da sind die Einsätze billiger. Da kannst du halt so mit $5 halt beim Roulette-Tisch halt einsetzen, dann hält das Geld ein bisschen länger. Mein Cousin hat am Strip bei einem Pokerturnier teilgenommen, weil der war damals so semi-professionell pokermäßig unterwegs. Der hat halt Poker unterrichtet bei diesen ganzen Poker-Plattformen und hat dann dort halt, wollte mal ein Turnier spielen. Ist, glaube ich, recht weit gekommen, hat dann so $1,000 oder so gewonnen. Und sonst haben wir noch viel so Natur-Nationalparks. Wir waren Death Valley National Park am Weg nach Vegas. Wir waren dann nach Arizona zum Grand Canyon. Waren oben Lake Tahoe und haben uns das mal angesehen.
Ihr habt halt wirklich Natur gemacht. Dafür hatten wir halt gar keine Zeit mehr. Wir konnten nicht, kriegst du gar nicht alles unter einen Hut. Also entweder du machst das, was wir gemacht haben, in dem Sinne, dass du sagst, du gehst in Museen, in Parks, beziehungsweise also in irgendwelchen Touren oder sowas. Also wir haben ja keine Touri-Touren in dem Sinne gemacht, sondern wir haben uns halt überall Tickets gebucht und sind dann halt hingefahren, haben halt irgendwie da diese Dinger gemacht, so Warner Bros. Studios und so, also diese Filmtouren. Aber alles unter einen Hut zu bekommen, im Sinne von Natur und Stadt, das ist unmöglich.
Ist zu groß. Na, wir in San Francisco, wir wollten auch Alcatraz, hatten schon Ticket und dann standen wir schon da, wo die Fähre rübergeht und haben sie uns abgesagt, weil dort irgendwie ein Feuer ausgebrochen ist oder so. Dann konnten wir das nicht machen, leider. Das hätte uns mega interessiert. San Diego waren wir noch. Das fand ich am beschissensten, die Stadt. Die hat mir gar nichts gegeben. Aber Santa Cruz, das war richtig geil. Das ist halt so ein Hippie-Surfernest, auch mit einem fetten Pier und so. Richtig geiler Vibe. Aber nee, war geiler Urlaub. Also,
aber ich muss sagen, so
schon mal cool. Amerika
ist jetzt für mich, ich habe gedacht, dass Amerika für mich so ein Ort sein wird, wo ich dann sage, oh mein Gott, da muss ich wieder hin. Aber für mich war das so viel USA in den 17 Tagen, so eine krasse Tour, dass ich gesagt habe, ist jetzt auch gut. Also fürs Erste ist das jetzt gut. Ich habe jetzt echt keinen Bock.
Nicht ausgeschlossen, dass man nochmal wiederkommt, so, nein, aber jetzt erstmal
nicht so. Es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel nochmal nach Las Vegas, nochmal nach L.A. oder nochmal, also Las Vegas vielleicht, aber nach L.A. und nach San Francisco, da habe ich so viel gesehen und so viel erlebt, dass ich sage so, ich müsste jetzt nicht nochmal hin. Also New York wäre so eine Sache, die haben wir gesagt, boah, das wäre eigentlich schon cool, aber nicht nächstes Jahr und nicht übernächstes Jahr so. Es ist einfach nicht so, USA ist jetzt erstmal, man ist befriedigt. Ich bin auch auf dem Weg wieder zurück, so krank geworden, so extrem krank geworden. Gott sei Dank bin ich nicht vor Ort krank geworden, aber ich bin auf dem Flug zurück, saß ich 8 Stunden lang im Flieger mit Fieber. Ich bin hier angekommen, mich hat es komplett aus den Latschen geknallt. Ich konnte nichts mehr machen.
Wenigstens im Hoodie denn dann auch zurück?
Nee, ich habe natürlich keinen Hoodie gekauft. Ich voll
Idiot. Nur in den neuen Schuhen aber zurück.
Nur in den neuen Schuhen. Ich lag 1,5 Wochen nach meiner Reise, lag ich komplett flach. Ich habe auch wirklich gefühlt, von 24 Stunden habe ich 18 Stunden geschlafen. Also es war Katastrophe. Trotzdem, Gott sei Dank, nicht auf der Reise krank geworden. Es tut mir echt leid.
Und es ist schweineteuer.
Was meinst du? Die USA
generell. Ich finde, Amerika ist extrem teuer.
Ich finde, Amerika ist gar nicht so teuer zum Gegensatz zu hier. Also ich finde, es gibt sich eigentlich nicht so viel. Muss ich ehrlich gestehen. Wenn einer in die USA möchte und jetzt nicht diese ganzen Sachen macht, die wir jetzt gemacht haben, sondern sagt, ich möchte da einfach nur hin und möchte da einfach so ein bisschen Sightseeing machen, der kommt, sage ich mal, mit einem Betrag von 4.000 bis 5.000 Euro. Aber da ist schon inklusive Hotels und Verpflegung, kommt der hin.
Krank,
meiner Alter. Meinung nach.
Trotzdem teuer, Digga.
Alter. Na, ist ja, teuer. Ja, ist teuer. Also ist aber ich rede davon.
Teuer. Also was heißt teuer? Ich weiß nicht, ob das teuer ist, aber es ist viel Geld.
Aber nimm dir jetzt einfach mal eine normale Reise innerhalb von Europa oder sowas und sag, du gehst dann in einen All-In-Urlaub. Da zahlst du ja auch schon inzwischen so viel Asche.
Aber guck mal, ich habe für 14 Tage Südafrika mit Mietwagen und allem drum und dran. Ich glaube, 1,8 oder 1,9 hat mich das
zusammengekostet.
Ja, vor ein paar Jahren.
Vor ein paar Jahren, ja,
genau. Also ganz kurz, vielleicht um das in Relation zu setzen. Wir fahren, also ich und meine Freundin, wir fahren eigentlich jedes Jahr im Winter nach Japan zum Snowboarden. Für 2 Wochen. Und mit Flug, Mietauto für 2 Wochen, Lifttickets, Hotel, Essen, Trinken, Ausgehen, Wellness, Sightseeing, alles inklusive für 2 Wochen, bist du bei 2.800 Euro in Japan.
Japan,
ja. Das ist halt schon ein Riesenunterschied. Und die sind jetzt nicht, würde ich auch heute sagen, schon sehr westernized. Ist jetzt nicht, dass du nach Indien fährst, wo du für 60 Cent am Tag essen gehen kannst. Und da im Vergleich, finde ich, ist dann Amerika schon teuer. Weil wenn du dir zum Beispiel in Amerika, die ganzen Amis fahren mittlerweile auch nach Japan zum Skifahren und zum Snowboarden. Ja. Weil in Amerika zahlst du für ein Liftticket, für ein Daypass $200. Das ist halt ultra krass. Und wenn du dann noch eine Mountain Hut willst, bist du für eine Woche für die Family 10.000 los. Also ich fand es jetzt nicht günstig. Du kannst es natürlich low budget machen, gell, und viel selber kochen und
ja, dann kommst du in Amerika aber auch mit $3.000 durch.
Naja, also, sage ich ja.
Also, aber dann ist bevor es wir uns jetzt, hier, bevor wir uns jetzt was verlieren, würde ich das Ganze jetzt einfach nochmal rund abschließen. Ich glaube, Selçuk wollte eben sagen, ey Leute, es tut mir leid für jeden, der heute zugeschaltet
hat. Es tut mir wirklich mega leid, Alter.
Bei mir ist sogar auch was angekommen und so. Film ist, und ich bin gar nicht so richtig zu Wort gekommen, Digga. Es macht auch gar nichts. Ich will trotzdem keine Überlänge machen. Aber um wenigstens noch einen runden Abschluss zu kriegen, und dann würde ich jetzt einfach noch eine kleine Anekdote einstreuen, wo der Film mir gerade noch den Trigger gegeben hat zu Indien, Leute. Ich kann euch sagen, auch trotz dem ganzen Anstand halt eben, wir hatten eben im Pre-Stream, hat der Markus von seinem Opa noch quasi erzählt, der ist Seefahrer gewesen und der ist auf der ganzen Welt durch die Gegend gekommen und hat am Sterbebett immer noch so Geschichten halt eben von früher erzählt. Und unter anderem war der in Indien damals als junger Mann unterwegs, ist mit 15 zur See gegangen und er hat am Sterbebett noch davon quasi erzählt halt eben, dass er es gar nicht fassen konnte, als er in Indien quasi gewesen ist. Tagsüber einfach so mitten in der Stadt hatten überall Männer quasi Sex, weil die hatten so Röcke an. Ja, in Indien ist das gewesen.
Haben hat er in Indien gesagt oder
hat er
gesagt?
Er hat Indien gesagt. Ich meine, er hat Indien. Ich will jetzt nicht sagen, aber ist egal. Er hat auf jeden Fall in Indien gesehen, wie die ganzen Männer miteinander Sex hatten. Und dann hat er gefragt, hey, was ist denn hier quasi los? Und dann haben die ihm quasi erzählt, ja, wir dürfen hier vor der Ehe nicht miteinander schlafen halt eben. Und deswegen haben wir halt alle Sex miteinander, Leute. In dem Sinne, mit der Anekdote steigen wir auf jeden Fall heute jetzt hier aus, Leute. Ahoi, liebe Seefahrer halt eben. Das war Phil Selçuk, meine Wenigkeit, Leute. Und wir sehen uns dann bis nächstes Mal wieder, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.
Peace, ciao. Leute.
Werbung.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache, Leute. Wir nehmen euch natürlich wie immer transparent mit ins Boot. Für die nächsten 2 Monate wird der Podcast von Holy unterstützt. Holy ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ey, wir finden gut, was ihr macht und wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten und wir würden gerne für eure Zuhörer und Zuhörerinnen euch ein kleines besonderes Paket anbieten und in erster Linie halt eben möchten wir auch die Content Creator unterstützen. Das heißt, für euch würde gegebenenfalls auch ein bisschen was hängen bleiben, ein bisschen viel was hängen bleiben, wenn eure Zuhörerinnen sich dazu entscheiden sollten, Holy mal ausprobieren zu wollen. Was Holy genau ist, das wird der Chris euch gleich erklären. Für viele sollte das eigentlich schon so ein allgegenwärtiger Markenbegriff sein. Und ich bedanke mich auf jeden Fall hier bei Holy für die Gelegenheit, den Meeple-Porn-Podcast für die nächsten 2 Monate zu supporten und gebe weiter an Chris.
Yo Leute, und zwar folgendes. Wie ihr es hört, Holy ist ein geiles Getränkepulver. Der liebe Maxi hat nämlich gesagt, komm, ich schicke euch erstmal jeden eine Probierpackung. Da waren echt einige Geschmäcker drin. Da waren Geschmäcker drin von den Energy Drinks, von den Iced Teas und von den Hydrations. Da waren wirklich super viele Sorten dabei. Und Leute, ihr kennt uns. Wir sind auch im Brettspielgenre nicht anders. Wenn wir irgendwas scheiße finden, dann zerfetzen wir das. Deswegen werden wir gleich auf jeden Fall auch zwei Sorten zerfetzen, die ihr bitte nicht bestellt. Aber den Rest können wir, glaube ich, echt von einer guten Seele aus empfehlen. Holy ist vegan, Holy ist zuckerfrei, 20 Kalorien pro Portion maximal. Holy hat kein Bullshit drin. Von daher, Leute, welche Sorten haben euch gefallen oder welche Sorten haben euch überhaupt nicht gefallen?
Digga, Kokosnuss ist absolut tote Sorte, Digga. Kokosnuss ist toter Korn, ich sag's dir so, wie es ist.
Ey, ich muss auch sagen, Ananas war auch echt wild, nicht mal so unwild.
Ananas,
ja. Und ich habe Bubblegum probiert, die ersten beiden Schlücke waren insane. Aber danach dachte ich mir, Bruder, das ist nicht so geil. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber. Ich kann wirklich sagen, egal ob Hydration, Energy oder Iced Tea, den Rest fand ich eigentlich insane geil, Alter. Und jeden von meinen Jungs, den ich das bisher probieren lassen habe, ist auch irgendwie eingestiegen und hat direkt was bestellt.
Setsche, du hast ja alles schon ausgesoffen. Was sagst du dazu?
Also ich für meinen Teil fand irgendwie Kokosnuss beim ersten Mal weird und beim zweiten Mal super geil. Deswegen, ich bin Kokosnuss-Typ, mir hat's gefallen. Ich fand die Energies nicht so pralle, aber dafür die Iced Teas und die Hydrations fand ich mega geil. Und ich bin, glaube ich, auch der Einzige von uns, der wirklich Sport macht. Deswegen Hydration, let's go.
Hey, wir können, eine Sache haben die auch neu gelauncht. Dazu können wir aber noch nichts sagen, weil wir das noch nicht probiert haben. Holy hat sogar jetzt Milchshakes. Und zwar vegane Milchshakes. Ey, ich glaube, das könnte richtig knallen. Aber fairerweise, Leute, wir hatten da noch nicht die Hände dran. Also Maxi, wenn du jetzt hier unsere Werbung hörst, schick uns mal direkt ein paar Probierpakete von den Milchshakes rüber. Und zwar folgendes, Leute. Wir haben hier zwei verschiedene Codes für euch. Und zwar gibt es einmal den Code MPLPRN5. Das ist der Neukundenrabatt. Wenn ihr da euch ein Probierpaket bestellt, dann bekommt ihr einen Shaker und direkt einen Batzen an allen Sorten zum Probieren. Und das kostet euch mit diesem Code auch einfach nur 20 Euro. Das heißt, ich finde, das ist echt fair, dem damit einfach mal eine Chance zu geben. Und dann könnt ihr sagen, ey, pass auf, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und für alle Leute, die sagen, ey, was erzählt ihr, holy alter Schuh, kenne ich schon easy lange, dann benutzt ab jetzt bitte unseren Code. Denn MPLPRN ist der Code für die längeren Kunden, die Bestandskunden bei Holy. Und dort bekommt ihr 10% auf euren gesamten Warenkorb. Und wir können euch auf jeden Fall sagen, ihr tut nicht nur euch damit einen Gefallen, wenn ihr euch Holy bestellt, weil ich kann auf jeden Fall sagen, ich sauf seitdem viel, viel mehr, sondern ihr tut uns auch echt einen großen Gefallen damit, denn Holy ist ein richtig guter Werbepartner, denn die geben echt einen Batzen von dem Bestellkram ab. Also, ne, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, Leute, unterstützt uns, zeigt quasi Holy, dass unser Podcast tausende Hörer hat, die Bock haben, Holy zu saufen, denn dann bleibt Holy auch länger als 2 Monate am Start.
Und Leute, wenn ihr euch fragt, wie diese Kampagne heißt Würfeln ohne Zucker.
Genau, einfach Hashtag Würfeln ohne Zucker jetzt überall reinspammen, Alter. Das ist auf jeden Fall, die Werbekampagne wird in die Geschichte eingehen, Leute.
Komm, lass jetzt mal weitermachen, Digga.
Genau, Alter. In diesem Sinne, ey, sorry, dass wir euch jetzt voll gelabert haben. Bestellt den Scheiß und jetzt seid ihr wieder zurück in unserer Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. Kuss geht raus. Eure Meeple-Porn-Werbeboys. Tschüss. Ich finde, das war okay, oder?
Ja, du hast cool. Du hast deinen Part wieder übelst lang gezogen, aber es war auf jeden Fall gut.
Werbung Ende.